Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wie es so ist, eine Grand Tour kündigt sich an und da sind wir natürlich vorher ein kleines bisschen hibbelig und aufgeregt schon und möchten mit euch, aber wir möchten euch darauf einstimmen, dass es bald in Italien losgeht und nehmen euch ein bisschen mit dorthin schon. Und wir, das sind in dem Fall der Thomas und ich. Guten Abend, lieber Thomas.
Hallo, schönen guten Abend.
Bist du aufgeregt schon oder ist es jetzt dadurch, also vielleicht zur kurz veröffentlichen werde ich vermutlich am Mittwoch, heute ist Sonntag, also eigentlich 6 Tage noch bis zum Giro, ist noch zu weit weg oder ist schon, hast du schon die rosa Laterne aufgestellt?
Nö, also bei mir geht das Giro-Fieber so langsam los, ob schon ich sagen muss, ich hier wahrscheinlich mit dem falschen Getränk, nämlich einem Quaremont sitze und beim Giro-Start in Bologna wäre wohl ein Lambrusco angebrachter.
Ja, aber Lambrusco, ich weiß nicht, ob zu Recht oder Unrecht. Also ich finde, Lambrusco hat ja auch echt einen schlechten Ruf. In meiner Wahrnehmung, sag ich mal. Also
Lambrusco. Aber das wäre jetzt so das, was ich typisch assoziieren würde mit der Region.
Bologna, also jetzt mal abgesehen von dem naheliegendsten, der Bolognese, wäre mir da nicht so wirklich was bekannt. Aber ich bin ja auch nicht so der Kulinarikus. Insofern. Nee, also ich freue mich, ich habe ja noch so ein paar Artikel dazu gelesen schon und also ich bin ganz guter Dinge, dass die Stimmung auch noch kochen wird, sobald es dann richtig losgeht. Aber vorher machen wir noch hier, kommen wir unserer Chronistenpflicht nach und erzählen mal, was so gesehen ist, was passiert ist. Also, wo fangen wir an? Fangen wir beim 1. Mai, möglicherweise größten und wichtigsten deutschen Rennen fangen wir da mal an. Und zwar mit dem Frankfurt City Eschborn rund um die Finanzen Loop Gespenst und alles, was dazugehört, dem Rennen in Frankfurt Eschborn. Hat dieses Jahr nicht stattgefunden, ne? Also Alexander Christoph hat nicht gewonnen. Insofern hat das Rennen für mich jetzt gar nicht, will ich erstmal bewiesen haben, dass es das war. Nee, wie fandest du es? Also in unserer kleinen internen Gruppe hier mit auch mit dem Chris, der auch wenn er seltener vom Mikrofon ist, sagen wir mal auch da immer Feedback geben könnte. Er hat es verglichen mit einem Monument und zwar nicht aufgrund der Spannung, muss man sozusagen.
Ja, aber es war ja ein wunderschöner Radsporttag, das Wetter war doch sehr gut, also jetzt zwischen den Schlechtwettertagen da mal einen guten zu erwischen, war schon eigentlich viel Glück dabei und ja gut, die Strecke war ja im Vorhinein abzusehen, dass es dort eher auf einen Sprint hinausläuft von dieser Runde aus dem Taunus, von der man dann noch zurückfährt in die Frankfurter Innenstadt, da war es dann doch zu weit für einen Angreifer, um sich da solo abzusetzen und somit hatten wir dann am Ende wieder einen Massensprint.
Ja, also so wie wir es eigentlich in der Sendung vorher besprochen haben, ne? Also wenn man möchte, dass sich da mal was tut in Bezug auf die Spannung, dass man auch mal was anderes möchte als nur eine Sprintankunft, was ja auch aller Ehren wert ist, ne? Also ist jetzt nichts einzuwenden gegen ein Rennen, was im Sprint entschieden wird. Aber wenn man sozusagen da sich mal neu orientieren möchte oder mal auch ein bisschen abwechseln, das muss ja auch nicht jedes Jahr die gleiche Strecke sein. Das wäre vielleicht schön, wenn man es einmal ein bisschen spannender macht oder den Fokus ein bisschen anders setzt.
Ja, aber es hat ja auch was mit dieser Berichterstattung im Ganzen drumherum. Also beispielsweise, wo die dann den Marmolsteiner Berg hochgefahren sind, da durfte sich ja auch dann immer ein lokaler Fahrer, also ein deutscher Fahrer, ein Lied wünschen und das hat schon was.
Okay. Ja, ich habe mir aufgrund dessen eigentlich nur die letzten, ich weiß gar nicht mehr, 6-7 Kilometer oder so angeguckt, als schon feststand, was passieren wird. Und ja, Pascal Ackermann hat dann gewonnen. Glückwunsch, ne? Also jeder hatte wahrscheinlich nur Augen für Alexander Christoph, wo er ist, was er kommt. Aber der hat es dieses Jahr so in der Form nicht geschafft. Und Pascal Ackermann hat einfach nur nochmal bestätigt, was in ihm steckt und welche Rolle er dieses Jahr da einnehmen kann. Und kann man wirklich, wirklich nur sagen, Hut ab. Also nicht ohne, der ist nicht da, wo er jetzt ist. Das ist kein Zufall, um es mal so rum zu sagen.
Ja, er war zuvor noch bei der Tour auf der Alps auf der ersten Etappe gestürzt. Da hatte man schon gemutmaßt, er hat sich da eventuell sogar was gebrochen. Aber zum Glück war dem nicht so. Und jetzt hat er seinen größten Erfolg in seiner Laufbahn jetzt eingefahren. Ob schon man sagen muss, in diesem Sprint, das war schon beachtlich, wie der sich da durchboxen musste. Also diesen Israel Cycling Academy Fahrer, den musste er zweimal richtig zur Seite schieben, ansonsten wäre er in die Bande gefahren. Cimolai war das. Und dass er dann noch gewinnt, damit hätte ich nicht gerechnet, so 100 Meter vom Ziel.
Ich hatte kurz die Befürchtung, dass sie ihn irgendwie noch eine Strafe auferlegen. Also dass es da irgendwie noch...
Ja, das ist halt so die Sache. Also ich kann mir gut vorstellen, einen Nasser Bouhanni hätte man da zurückversetzt.
Ja, aber es war ja in dem Fall auch so, dass das wirklich, ich will nicht sagen Notwehr war, ne? Aber er hat da ja durchaus... Also es war jetzt nicht so eine Attacke von ihm irgendwie, das war jetzt nicht so eine klassische, das war jetzt kein klassischer Bouhanni oder klassischer Cavendish.
Naja, er hat immer so vorsichtig angeklopft, geh mal zur Seite bitte.
Genau, also ein Cavendish oder ein Bouhanni hätten ihn einfach umgedengelt. Okay, sag ich jetzt mal etwas übertrieben. Ne, also das hätte da ganz, ganz anders, hätte da ganz anders ausgesehen. Ja, aber Ackermann, aller Ehrenwert, Glückwunsch, kann man nichts gegen sagen, will man auch gar nichts gegen sagen, warum auch. Schön gemacht.
Auch
und,
mit Hinblick auf den Giro d'Italia jetzt ein Ausrufezeichen und der Druck war doch schon ziemlich angestiegen, nachdem vor allem Sam Bennett in dieser Saison schon viel gewonnen hatte und teamintern war das jetzt auch mal wieder eine Ansage.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also Glückwunsch und hab den Artikel der neuen Pro Cycling einfach bis jetzt nur angelesen, wo es um ihn geht und wo er... ja, so ein bisschen porträtiert wird, werde ich nochmal zu Ende lesen, dann auch in Ruhe und ja, dann kann man vielleicht auch schon mehr, also was heißt mehr zu sagen, ne? Also fand das, was ich bisher gelesen habe, schon sehr ja, ansprechend und ich glaube, da haben wir uns einen guten herangezüchtet, übertrieben.
Naja, ist ja noch nicht am Ende der Entwicklung angekommen.
Nee, hoffentlich nicht. Also das würde, wie alt ist er jetzt? 25 da. Also gerade bei einem Sprinter oder bei so einem Hügel, ja doch Sprinter, da kann auch was kommen. Ne? Andererseits muss man auch sagen, er ist jetzt schon seit 2013, also das ist auch 6 Jahre Profi, ne? Seit 19, mit 19 ist er da eingestiegen sozusagen.
Ja, und, aber gut, ist ja erst jetzt seit 2017 bei Bora.
Ja, aber dieses Radnet-Rose-Team, das ist ja, also da hat man ja auch schon unter wirklich, also guck mal, mit wem er da unterwegs war.
Klar, aber ich meine damit, dass er jetzt in der Champions League mitspielt.
Ja. Ne? Also vorher, aber ich denke mal, dass die da bei Radnet Rose, also ich gucke mal gerade, wie viele Renntage der da hatte. Hat er auch 30 Renntage im Jahr gehabt, ne? Und selbst da ist er schon 20. Welchem Jahr bin ich denn jetzt hier? Ich habe das Jahr irgendwie verloren. Selbst da ist er schon mal rund um Köln 7. geworden. Muss man auch mal irgendwie, also rund um Köln jetzt sicherlich kein Rennen. Was vergleichbar ist von der Besetzung her, ne? Aber 2016, also auch vor 3 Jahren, da schon ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Also ist jetzt nichts, was ich damit sagen will, auch so ein bisschen, das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen gekommen ist, sondern wirklich so als Ergebnis von Arbeit. Und das ist, finde ich immer sehr, sehr, oder sehr beruhigend im Vergleich zu anderen Fällen, wo dann irgendwie jemand wie Karl aus der Kiste kommt. Also, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, Herr Ackermann. Machen Sie weiter so. Unseren Segen haben Sie sehr, sehr gerne dafür. Und ja, freut uns. Aber mehr ist, glaube ich, zu Frankfurt auch nicht zu sagen. Wie sagte Chris, es ist ein bisschen wie Mailand-Sanremo. Ein langer Anlauf und dann ein kurzes Finale und dann war es das auch. Und
ich glaub, ja, aber es ist ja auch für die Leute, die am Fernsehen da zuschauen, also das deutsche Publikum, eine tolle Veranstaltung.
Ja, ja. Ja, man kennt dann vielleicht die Gegend oder ne, lokale Geschichten, ne, kommen dann da immer wieder hoch und ja, hoffentlich, dass die Übertragung so bei der Deutschlandtour dann auch stattfinden kann und dort genauso
durchgeführt. Es dient ja auch dazu, neue Leute für den Radsport zu gewinnen.
Ja, ja, klar. Und Ackermann ist jetzt als Sympathiefigur und so weiter, kann er ja durchaus dienen. Ne? Und ja, das es kann für den deutschen Radsport nur gut sein. Da bin ich sehr, sehr sicher. Aber lass uns dann einfach mal weitermachen und da auch nicht, ne? Also wir haben schon an größere Rennen weniger Zeit verschwendet, um es so rum zu sagen. Wo sind wir? Ich habe zu viele Tabs offen, das mache ich wieder. Tour de Romandie, genau, das wäre unser nächster Programmpunkt an dieser Stelle.
Der letzte Test vom Giro d'Italia.
Und der ist für einen recht beeindruckend verlaufen, das habe ich sogar mitgekriegt.
Ja, also ein ganz kleines Land hat er dominiert, nämlich die Slowenen, gleich mit 2 Fahrern, den Auftakt, den Prolog in Neuchâtel gewonnen von Jan Tratnik vom Team Bahrain Merida. Und zum anderen natürlich die schillernde Figur dieser Rundfahrt, die heute zu Ende gegangen ist, Primoz Roglic, der sich damit ja in die Pole Position für den Giro d'Italia gefahren hat.
Zumindest jetzt zum allerengsten Kreis der Favoriten mitgezählt werden kann, wenn nicht sogar, weiß nicht, muss mir gleich mal die Wettquoten angucken, aber wenn nicht sogar der Favorit, der es zu beachten gilt.
Ja, und generell zur Rundfahrt, also diese erste Etappe da war ja auch schon so ein bisschen kopierter und dann die wurde dann am Ende von Roglic im Sprint gewonnen. Emanuel Buchmann hat sich da auch gezeigt mit einem Ausreißversuch. Was ich ganz bemerkenswert fand, war Etappe 2, wo es ein Ausreißer geschafft hat, einem jagenden Feld so weh zu tun, dass sie irgendwann von selbst aufgegeben haben, nämlich Stefan Küng.
Stefan Küng, war das nicht der, der mal aus Versehen mehr oder minder ins rosa Trikot oder in irgendein Trikot gefahren ist? Woher
kenne ich? Das war Lukas Pöstlberger, glaube ich, den du meinst.
Ja, aber woher kenne ich den? Irgendwo dachte ich, der Name kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht genau was. Naja, ist ja egal, wurscht.
Ich bin eine nette Geschichte nebenbei. Ich bin neulich bei einem Strava-Segment schneller gefahren als Lukas Pöstlberger.
Neuer Internet-Provider. Und vielleicht hat der ihm jetzt den Saft abgedreht. Bist du noch da?
Ja.
Ja, jetzt bist du wieder da. Strava-Segment gejagt und Herrn Pröxelwalder ist abgejagt. Aber er hat zweite Second Stage Tour de France. Nee, woher kenne ich denn Stefan Küng? Verdammt nochmal.
Ich weiß nicht, was du da jetzt.
Genau. Also, ne, ich weiß
nicht. Er hat
also
ja auch mal bei der Winkbank Tour gewonnen.
Ja, aber das ist jetzt nicht kein Rennen, was so in meiner Wahrnehmung weit vorne ist. Keine Ahnung, vergessen wir das einfach mal. Ich meinte auf jeden Fall, worauf ich zuerst anspielte, war Maximilian Pröxelwalder, dem du diese Strava-Segmente abjagst. Den meinte ich, dann habe ich die zusammengeworfen. Ja, Roglic, kommen wir darauf zurück. Zweite Etappe, ich glaube, da war gerade die Leitung dann noch weg.
Ja, zweite das Etappe, wo Stefan Küng das gesamte Fahrerfeld auf Distanz gehalten hat. Also dazu muss man auch sagen, schlechte Wetterbedingungen und natürlich auch sein Heimterrain, seine Heimstraßen, da war besonders motiviert und ja, hat da einfach mal so einen Ausreißversuch durchgezogen.
An dem Tag hatte dann aber Primoz Roglic schon das, welche Farbe hat das Trikot dort? Also ich sage jetzt mal einfach, das
gelbe
Trikot.
Ja.
Das Gelbe, um mich dieser Peinlichkeit nicht auszusetzen, das falsch zu benennen. Und das hat er noch nicht mehr abgegeben. Ne? Nächster Tag, dritte Etappe, David Gondu von FDJ gewonnen. Auch so eine, ja, ich würde sowas sagen, wie so eine Klassiker-Terrain. Und auf Etappe Nummer 4, der vorletzten, relativ kurz, dann aber mit, ja, wie soll man das Finale nennen? Also es war kein richtiger Berg, so eine bisschen Bergankunft, ne?
Weil oben die Etappe wurde ja aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen verkürzt, beziehungsweise es wurde was gestrichen und von daher dann doch nicht so selektiv, wie man es jetzt vielleicht erwartet hätte, sodass da Primoz Roglic keine Probleme hatte, die anderen Favoriten im Griff zu behalten. Aber zu David Gaudu müssen wir noch was sagen. Das könnte jemand sein, der die Leiden der Franzosen lindern könnte. Er ist 22 Jahre alt und scheint in diesem Jahr seinen großen Durchbruch zu haben und ist definitiv einer, wenn er sich so weiterentwickelt, der bei den großen Landesrundfahrten irgendwann mal das Podium anpeilen kann.
Ich sehe gerade, hier schon mehrfach, ne, weißes Trikot, meine Tour de Provence, Arabische Emirate Tour.
Wenn du Fünfter von Mailand Turin wirst, dann will das schon was heißen.
Da kannst du zumindest lange Strecken fahren.
Ja, und auch schwere Berge.
War das nicht so furchtbar lang? Ja, vielleicht war London unterwegs, Lüttich-Bastogne-Lüttich Sechster. Also scheint wohl auch sich so auf verschiedenen Terrains auszuprobieren, um es mal so zu sagen.
Ja, ein kompletter Rennfahrer.
22 Jahre alter Franzose.
Vielleicht auch gar nicht so schlecht für Thibaut Pinot, wenn er teamintern jemanden hat, auf dem er sich so ein bisschen abstützen kann auch.
Abstützen kann, das hast du sehr schön gesagt. Die Formulierung habe ich in den Zusammenhang noch nicht gehört, aber wir haben es dazu gelernt. Ist letztes Jahr auch Vierter Vierter in der Wertung des weißen Trikots geworden.
No, das also mit 22
Namen, Jahren. Wieder ein Name, den ich mir merken sollte, aber wahrscheinlich
Wir reden
ist länger dauert, bis er bei mir da ist.
Wir reden immer nur von Bernal und Sosa, aber da gibt es noch ein paar andere Leute, die auf ähnlichem Niveau schon fahren. Vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber doch zu beachten sind.
Ja, ich wollte gerade sagen, also Bernal sehe ich da aber wirklich dann nochmal. Zumindest von dem, wie er, vielleicht aber auch, weil er in der Wahrnehmung mehr ist, ne, dass man da mehr mitkriegt.
Das meine ich.
Auch in der Tat so sein. Bernal, auch traurig. Naja, kommen wir später zu. Letzter Tag, Zeitfahren, eine der Lieblingsdisziplinen von Primož Roglič und da kein Wunder, da hat er dann auch durchgezogen und hat mit 13 Sekunden Abstand gewonnen. Und ja, hat dann, also selten gesehen, dass jemand eine Rundfahrt oder so eine dieser typischen 7-5-Tages-Rundfahrten so eindeutig nach Hause mitgenommen hat. Ja, und
ja, mal
sagst du damit mit an sich.
Mal eben den Stundenweltrekordhalter aus den Brettern gefahren.
Ja, wobei man da sagen muss, wer weiß, wie viel Zeit und Energie er in diesen Stundenweltrekord gelegt hat.
Naja, aber 13 Sekunden Vorsprung auf den zweiten auf 17 Kilometern, das ist eine Welt.
Das ist, ja, schon. Deswegen, das Alte, was wir immer sagen, ne? Das wie wäre es, wenn jetzt mal so ein Primož Roglič sich um den Stundenweltrekord bemühen würde, ne? Oder ein Tony Martin oder so, was da noch rauskommen würde.
Ja, und beispielsweise ein Geraint Thomas ist da auch nur als 10. der Tour de France-Sieger, der sonst einen guten Auftritt bei der Rundfahrt hatte, reingekommen. Und das, ja, zeigt doch schon, in welcher Form sich die Primož Roglič befindet.
Ja, Tony Martin, ja, auch mit 16 Sekunden nach Hause geschickt worden. Der Mannschaftskollege, ich meine, wäre jetzt wahrscheinlich nicht schlimm geworden, wenn der gewonnen hätte, ne? Aber das ist schon interessant. Also scheint zumindest vom Formaufbau her, ist halt die Frage, ne? Da werden wir gleich, aber vielleicht sollten wir das jetzt nicht auswalzen sozusagen, sondern nachher bei der Giro-Besprechung, weil ja, vielleicht mal gucken, ne? Ob das dann überhaupt so gut ist, jetzt schon in so einer bestechenden Form zu sein. Muss man ja auch erstmal drüber, ja, muss man auch immer über die Zeit retten, sozusagen das Ganze, ne? Das, was andere Teams ja in den letzten Jahren ab und zu mal perfektioniert hatten, zum richtigen Zeitpunkt an Ort und Stelle fit zu sein, muss man ja mal schauen. Ja, mehr gibt es, glaube ich, aber auch zur Tour de Romandie, muss man auch jetzt nicht größer machen, als es ist zu sagen. Und gehen wir jetzt zum ersten Rennen, wo dann offiziell ja auch das Team Ineos oder Team Nippes, wie es hier heißt, in diesem Podcast vorgestellt wurde, der 5. Tour of Yorkshire in England. Ja, wo zumindest am zweiten Tag das aus deutscher Sicht sehr, sehr erfreulich war. Am zweiten oder am dritten? Habe ich, glaube ich, verguckt. Am zweiten.
Am zweiten Tag, also wie du schon sagtest, die Premiere von Team Ineos, wobei es schon recht pompös war, wie Dave Brailsford und Jim Radcliffe dann in einem Helikopter da angereist sind. Das war schon auf recht großen Stiefeln. Aber wie du sagst, diese zweite Etappe dann aus deutscher Sicht sehr, sehr erfreulich, vor allem aus Sicht des arggebeutelten Katjuscha Alpecin-Teams, das Rick Zabel dort gewinnen konnte.
Ja, in der Tat, denen kann es mal ganz gut tun, dass sie auch mal was gewinnen haben. Haben die überhaupt? Was haben die diese Saison? Ja, es ist der zweite Sieg, ne? Also es
gab Marcel Kittel hat auch auf Mallorca gewonnen.
Ja, gut, dann ist alles gut. Ne, das ist, nach so einem Sieg kannst du eigentlich den Rest der Saison die Beine hochlegen. Ne, also wenn du da der Trofeo Palma gewonnen hast, dann alles, was danach kommt, ist nur noch, kann nur noch irgendwie ein Abklatsch dessen sein. Nee, also da war es mal dringend nötig, dass die was geleistet haben. Beziehungsweise mal sich gemeldet haben. Und ja, Rick Zabel, herzlichen Glückwunsch. Damit ist er jetzt mit Marcel Kittel der Fahrer mit den meisten Siegen diese Saison. Und ich würde mich nicht wundern, wenn er noch vor Marcel Kittel diese Wertung teamintern dieses Jahr nach Hause fährt.
Weil, zumal Marcel Kittel ja eigentlich Kittel, dort am Start stehen sollte, diesen Start aber abgesagt hat und dadurch nur Rick Zabel in diese Rolle gekommen ist, diese Etappe gewinnen zu können.
Ja. Das wiederum hatte ich gar nicht mitbekommen. Weswegen hat er abgesagt, Herr Kittel?
Den genauen Grund kenne ich auch nicht, aber ich glaube, es hieß aus Formgründen. Und das nächste Rennen soll ja jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, die Kalifornien-Rundfahrt sein, die dann auch schon, glaube ich, in der nächsten Woche beginnt, oder?
Ja, was haben wir heute? Sonntag. Nicht in zwei Wochen? Muss ich mal gucken.
Am 12.5. genau. Also am nächsten Sonntag.
Ah, Ja, dann gucken wir mal, wie er die Form wiederfinden will in der Woche. Nee, also es klingt jetzt alles sehr ein bisschen, als wenn man sich lustig drüber macht oder spaßig findet, aber ich finde es im Moment fast eher schon traurig. Also hat dieses Jahr bis jetzt 16 Renntage und so wirklich was dabei war da nicht. Also seit seit der Arabischen Emirate-Tour hat er nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage überhaupt im Rennen verbracht. Dass die ganze Klassikersaison, gut, die nicht sein Ziel ist wahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz, wenn man da mal hinguckt, das ist irgendwie wenig erbaulich, um es so mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, ich glaube, das war nicht so geplant.
Nö, das war mir sicher nicht so geplant. Und vor allen Dingen nach dieser Ansage vom Team und dem Hin und Her, diesen Teamquerelen, das wäre dann halt auch, also ich kann mir auch vorstellen, dass solche Ansagen vom Team ja auch so ein bisschen dienen können, den Fahrer so ein bisschen zu kitzeln und zu provozieren im Sinne von zu einer Leistung herauszufordern. Und an dieser Stelle hat das wohl überhaupt nicht geklappt. Oder sieht es zumindest nicht so aus, als würde das klappen.
Auf der anderen Seite finde ich es dann bemerkenswert, wie man sowas dann auch planen kann, eine lange Rennpause. Wenn durch Zufall gerade mal, habe ich mir den Rennkalender von Nairo Quintana angeguckt. Der hat sein letztes Rennen am 6.4. bestritten. Und bestreitet quasi 2 Monate lang freiwillig kein Rennen. Das nächste Rennen ist dann erst die Tour de Suisse. Und das ist ja wirklich schon eine mega lange Pause. Also außergewöhnlich.
Ja, wobei ich das... Ich weiß nicht warum und ich kann das nicht erklären. Das ist mehr so eine gefühlte Sache. Aber ich habe immer noch den Eindruck, dass so ein Sprinter eher noch Rennen nötig hat, als ein Rundfahrer. Ne? Weil beim Rundfahrer ist es auch, finde ich, so ein bisschen so, wie soll man das beschreiben, ne? Also die müssen ihren Kräften auch noch ein bisschen haushalten und das ist alles ein bisschen was anderes. Aber ich finde, ein Sprinter muss sich mit seinem Zug sozusagen abstimmen und mit seinem Zug gemeinsam harmonieren und muss sich einspielen und einlaufen und.
Ja, ein Sprinter muss eine hohe Leistung über eine kurze Zeit erbringen und ein Gesamtklassementsfahrer eine hohe Leistung über eine lange Zeit.
Ja, yeah. Und ja, aber dieses mit dem Eingespieltsein mit seinem Team, das gehört da, finde ich, auch noch damit dazu. Und wenn das nicht der Fall ist oder wenn die nicht ständig miteinander, die trainieren ja jetzt nicht ständig miteinander, ne? Das ist irgendwie, das kann meiner Meinung nach nicht richtig gut sein. Kann mich aber auch komplett täuschen. Also wenn da ein Hörer ein Gegenargument hat, immer gerne, der soll sich melden. Aber ich glaube nicht, dass das gut ist, was da passiert. Was da passiert. Naja, aber das wissen wir, glaube ich, alle, dass das, was beim Team Katusha da gerade mit Marcel Kittel passiert, dass das nichts besonders Feines ist, wie das da auch von beiden Seiten, glaube ich, auch so gehandelt
wird. Ja, aber wir waren ja jetzt über Rick Zabel dahin gekommen und ja, Rick Zabel gewinnt
genau,
ja
genau, so. Ich wollte gerade sagen, wie sind wir dahin, wie kommen wir zurück nach Yorkshire?
Wenn man bedenkt, dass er jetzt schon im Prinzip seit 2014 Profi ist.
Ja, das ist schon lang. Hallo?
Ja.
Du warst jetzt gerade kurz wieder weg.
Ja, also ich meinte, also wenn man jetzt bedenkt, dass Rick Zabel seit 2014 im Prinzip schon bei diesem BMC-Team gewesen ist. Dann ist das nicht viel.
Du meinst, was er insgesamt, also du warst jetzt kurz nochmal zwischendurch weg, was er insgesamt, meinst du, an Siegen rausgefahren hat in diesen, ja, 5 Jahren?
Ja, also wenn man sieht, was da eigentlich am Anfang der Karriere für, ich will nicht sagen, ja doch, was er für Potenzialprognosen bekommen hat, dann war das jetzt in letzter Zeit nicht so viel, aber vielleicht hat er sich auch sehr in den Dienst seiner Teamkollegen, früher Christoph und jetzt Kittel, gestellt.
Und vielleicht ist es auch so etwas, dass das durchaus, kann ich mir das gut vorstellen, dass es halt zumindest auch am Anfang einfach mit diesem Druck auch, ne, also mit dem nicht ganz unbekannten Vater, dass das ein Problem ist, für so einen jungen Fahrer damit umzugehen. Also, ne, wir sprachen ja eben darüber, Ackermann 25, Zabel 25, weißt du, bei Pascal Ackermann freuen wir uns, dass er jetzt so immer solider und immer bessere Ergebnisse einfährt. Und bei dem Rick Zabel überlegt man, okay, der ist jetzt schon so lange dabei und hat erst so wenig Ergebnisse, dabei sind die gleich alt. Ne? Also wie man, wie so unterschiedlich Karrieren dann dadurch, dass sie an unterschiedlich verlaufen, wo Fahrer eigentlich jetzt am gleichen Punkt sind, unterschiedlich bewertet werden. Finde ich ganz interessant,
ja,
an der Stelle.
Also ja, klar, wie du schon sagst, mit dem Druck. Also bei Ackermann, da kenne ich jetzt nur einen, der früher mal bei der Deutschen Bank war, und bei Zabel ist es ja so, dass der einen Riesennamen im Radsport hat.
Ja. Auch aufgrund von seiner Mutter. Ja, ja, aber ne, so ist es halt, ne? Und gleich alt sind sie ungefähr. Und bei dem einen sagst du jetzt, boah, ne, noch nicht so viel dafür, dass er so lange ist, und der andere wird halt jetzt gerade ziemlich abgefeiert. Ich finde das gar nicht schlecht. Also soll er sich jetzt ruhig mal, soll er entspannt an die Sache rangehen. Und wie gesagt, ne, also er ist jetzt der erfolgreichste Fahrer mit Marcel Kittel vom Team Katusha-Alpecin, wenn man nur die Siege diese Saison betrachtet. Ja,
Na, aber
muss
der
man
größte Erfolg des
dann auch
Teams
mal auf der Zunge zergehen.
ist eigentlich kein Sieg, sondern der zweite Platz von Nils Pollitt bei Paris-Roubaix.
Ja, das kann man mit Sicherheit so sehen. Auf jeden Fall, zumindest in der Außenwahrnehmung, das Wichtigste. Yorkshire, kommen wir dann noch zum zweiten Mal den Bogen zurück. Hatte am ersten Tag, von welchem Team ist, also den Namen des Teams,
Pogacar
Rumpot
als.
Charles? Ja,
Ja, also.
also der Rumtopf genannt Charles. Habe ich mir noch nie gehört.
Ja, aber das war eine recht kuriose Situation. Ausreißergruppe vorne, die werden auf den letzten 200 Metern gestellt. Nur einer kann im Sprint auch die Sprinter noch auf Distanz halten, nämlich Jasper Asselmann.
Habe ich noch nie, also ich habe von dem Fahrer vorher noch nichts gehört, was jetzt auch. Ach, Team Stölting war, Team Reiko Stölting war mal 2012. Mal kurz gucken. Mit meinem ehemaligen Arbeitskollegen auch zusammengefahren da. Ja, also ne, nicht mehr ganz junger, aber der sieht, ich weiß nicht, wie man ihn nicht sieht, ein bisschen ein Moby. Hab von dem Team vorher noch nie etwas gehört, fährt wohl in der zweiten Liga dann sozusagen, ne? Aber ich sag mal so, ist dieses Jahr auch schon ordentlich Rennen gefahren, ist jetzt diverse Male zwar nicht angekommen, aber ansonsten auch schon achtbare Ergebnisse, und ja, hat das Ding dann völlig zu Recht gewonnen. Zweiter Tag, wie gesagt, Rick Zabel gewonnen, und der Jesper Asselmann hatte sich dann auch das Leader-Trikot natürlich am ersten Tag geholt, konnte es verteidigen, um es dann am dritten Tag dieser etwas, ja, dann doch mit anspruchsvollerem, wie sagt man, Profil anmutenden Etappe von Bridlington nach Scarborough dann zu verlieren. Und da hat dann das Team, wie es jetzt nicht sonderlich überrascht war, von Team Ineos, zwar nicht gewonnen an dem Tag, aber zumindest das Leader-Trikot geholt in Persona von Chris Lawless, auch ein schöner Name für einen
Der
Radsportler,
Gesetzlose.
der ist dann am nächsten Tag. Bitte?
Der Gesetzlose.
Ja, der Gesetzlose, der am nächsten Tag dann sich zwar auch noch mal Greg van Avermaet hat, wie soll man sagen, hat geschlagen geben müssen, aber hat die Gesamtwertung dann geholt. Ja, und hat dann sozusagen den ersten Sieg für das Team Ineos einverleiben können. Ne? Also auch wenn das unter
Ja, aber
anderem
auch
Namen vorher
interessant
natürlich auch
jetzt.
schon Siege hatte, aber.
Wieder nicht Chris Froome gewonnen, sondern wieder einer seiner Teamkollegen.
Ja, aber vielleicht, also das kann ich mir gut vorstellen, ne? Also dass Froome auch so jetzt in der Situation ist, also er hat jetzt das große Ziel, Tour nochmal zu gewinnen, dass er jetzt auch so ein bisschen Geschenke verteilt. Das kann ich mir, also ich glaube nicht, dass das jetzt eine, wie soll man sagen, ein Makel von Chris Froome ist, sondern einfach,
Ja, aber
dass
es
er
hätte schon viel
da
Prestige,
einfach.
die Heimatrundfahrt zu gewinnen.
Ja, aber vielleicht ist deswegen das Geschenk noch größer. Ne, also, dass er sagt, pass auf, lege ich jetzt nicht so großen Wert drauf. Ich habe nur ein Ziel, und es kann ja nicht ganz falsch sein, sich im Team da durch Freunde so zu, also was heißt Freunde so zu machen? Ne? Chris Froome, wie viel ist das auch jetzt geworden? 18. bei der Etappe, Gesamtklassement, Froome 13. Also der ist ja jetzt nicht schlecht gefahren. Ne? Also insgesamt Rückstand von knapp einer halben Minute. Ich
Nö,
glaube,
und
also da kann man jetzt formtechnisch.
am Ende hat ja auch ein Chris gewonnen.
Ja, eben. Und die sind ja beide in gewisser Hinsicht lawless. Ne? Also deswegen passt das schon. Ja, also, ich sag mal so, so viel zum Thema Tour of Yorkshire. Mehr muss man da auch jetzt nicht groß an die große Glocke hängen, vor allen Dingen, wenn noch so viel wichtigere Sachen kommen. Und damit sind wir jetzt dann auch, wenn ich das richtig sehe, auf dem aktuellen Stand. Heute ist das zu Ende gegangen und können uns jetzt dem wohl nach den Klassikern ersten richtig großen Highlight widmen. Oder für die Leute, die so nur auf Grand Tour stehen und die Klassikersaison einfach nur so, das ist, was im schmutzigen Frühjahr passiert, das richtig größte Highlight. Giro d'Italia 2019 in überraschenderweise Italien stattfindend. Wer glaubt es denn? Und der wievielte Giro ist es? Ich habe es jetzt gar nicht in der Vorbereitung irgendwo gesehen oder ist es mir gar nicht so präsent geworden. Weißt du es? Ich weiß gar nicht, wie viele Giro ist es. Bei möglichen Zahlen, aber... Also, es ist jedenfalls der Giro und es ist der von Italien und deswegen gilt es, ihn zu besprechen und das machen wir sehr, sehr gerne. Ich finde diese ersten Sendungen, ne, also die Vorbesprechung, die finde ich immer mit am schönsten. Weil, ne, ich weiß, also manche Sachen habe ich mir schon angeguckt und so, weiß ich ja auch, aber noch nicht so alles und weiß, dass du schon ein bisschen besser vorbereitet bist und dann, ja, herrlich wird's. Wie sollen wir vorgehen? Einfach, ja, ich würde sagen, wir fangen an. Schauen uns mal an, so die ersten. Wir haben gesagt, dass wir die nächste Sendung des Velo Race aufzeichnen werden am Tag Numero ab dem 11. wird ja nur noch in Giro-Tagen gerechnet, ne? Also dann gibt es ja nicht mehr den 11., 12., 13., sondern nur noch Tag 1 der Rundfahrt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am 6. Tag der Rundfahrt werden wir unsere erste Sendung dann dazu machen. Das heißt, wir werden diese Etappen definitiv ein bisschen genauer besprechen und alles, was danach kommt, da werden wir die entscheidenden Etappen besprechen. Und damit ihr, wie wir, einen kleinen Überblick habt, wir werden einen Tipp auch abgeben, denke ich mal. Ne, da werde ich auch wieder so ein Sheet machen, wie bei dem einen Klassiker, bei dem ich es gemacht habe. Da könnt ihr auch mittippen. Und wie gesagt, alles, das ist heute jetzt vielleicht nochmal wichtig, alles, was wir heute sagen und besprechen und hier so von uns geben, ist auf Wissensstand Sonntag. Ne? Sonntag,
ohne Gewehr.
Fünfter, ohne Gewehr sowieso, ne? Pazifist und Zivildienstleister, aber Stand 5.5., weil das heißt, zum Beispiel, ich habe heute erst erfahren, dass Einfacher nicht starten wird, das ist gestern wohl, hat die Runde gemacht, ich habe es nicht mitgekriegt. Dementsprechend kann jetzt natürlich in der nächsten Woche noch viel passieren. Das ist allerdings alles nichts, was wir jetzt absehen können. Und deswegen, ja, immer im Hinterkopf behalten. Es geht darum, was wir heute, am heutigen Tag sagen. Das meiste habe ich ja eh am nächsten Tag schon vergessen. Ja, also, fangen wir doch an. Ne? Erste Etappe. Es geht von Bologna, der Stadt des, wie sagtest du, des,
der Region des Lambrusco.
Lambrusco, so, der Lambrusco-Region, Bologna, ja, geht's los mit einem gar nicht so klassischen Zeitfahren, aber auch keinen klassischen Prolog, das ist also ganz alles
schwierige
alles
Liste
nix.
Zum Auftakt. Also ja, 8 Kilometer,
und,
8 Kilometer Zeitfahren, würde man denken, jetzt bei einer Tour de France vielleicht, okay, es ist jetzt ein klassisches Prolog-Zeitfahren, ist aber überhaupt nicht zu vergleichen, weil nur gut 6 Kilometer davon sind flach und dann geht es eine ganz steile Rampe zum Schluss hoch. Das ist das Finale, wie wir es schon mehrfach angesprochen haben, des Giro dell'Emilia. Und wer das Rennen kennt, der weiß, dass es zum Schluss bretthart ist. Also die letzten 2,1 Kilometer mit 9,7% Durchschnittssteigung und eine Rampe von bis zu 16% zur Santuario della Madonna di San Luca, also zu dieser Wallfahrtskirche. Und das ist natürlich extrem schwierig, wenn du unten die dicken Gänge drücken musst und dann plötzlich in so eine Wand fährst.
Ja. Muss ich immer an rund um Köln denken, ne? Kennst du, bist der Strecke auch mehrfach gefahren, wo du dann auf einmal nach links abbiegst und da in Gladbach-Sand oder wie es heißt, stehst und es auf einmal, ja, nach dieser Linkskurve einfach nur gerade hochgeht. Ich bin gespannt. Also ich bin auch gespannt. Ich hätte jetzt so ein... Nee, eigentlich habe ich da gar niemanden so richtig für auf der Uhr, weil dafür ist es so unterschiedlich und das ist so ungewöhnlich. Wird eine sehr interessante Veranstaltung, glaube ich. Diese 2,1 Kilometer dann, da hoch werden.
Ja? Ich glaube schon, dass es dann am ersten Tag doch schon, na, so im Bereich 20, 30 Sekunden Abstände geben kann.
Zwischen 1 und?
Na, zwischen den Favoriten.
Ah, okay. Ja, würde ich jetzt nicht. Also ich bin gespannt, ob es Fahrer gibt, die sich diesen Tag besonders nochmal angekreidet haben. Ne? Die sagen, okay, ich bin ein ganz passabler Bergfahrer. Ich bin ein ganz passabler Zeitfahrer. Ich setze all in auf den ersten Tag und möchte mir das rosa Trikot holen. Ne, irgendwelche so typische zweite Reihe Fahrer sonst, die einfach sagen, alles klar, das ist genau mein Tag. Ich bin sehr gespannt. Also ich kann mir
sehr gut sein, aber unter zwei Aspekten ist es auch noch sehr interessant. Zum einen ist es jetzt, wenn wir dann gleich mal die weiteren Etappen durchgehen, die einzig richtig, richtig schwierige Etappe in der ersten Giro-Woche. Und ja, wie gesagt, zum anderen wird es dann auch spannend zu sehen sein, ob dann da auch alle wirklich mit den Zeitfahrmaschinen hochfahren.
Oder ob sie sogar wechseln, was ich mir allerdings aufgrund der Kürze der Zeit dann nicht vorstellen kann. Was würdest du machen? Welches Rad würdest du
mit der Zeitfahrmaschine fahren? Also wir hatten ja jetzt bei der Baskenlandrundfahrt ein ähnliches Zeitfahren gewonnen von Maximilian Schachmann. Dann gab es auch viele, die kurz vor diesem Berg gewechselt hatten und Schachmann ist aber mit der Zeitfahrmaschine durchgefahren.
Ja, ich erinnere es auch noch, dass wir es hier so besprochen haben, ja. Ich glaube, ich würde auch mit der Zeitfahrmaschine durchfahren. Dann vielleicht nicht unbedingt die klassische Zeitfahrübersetzung drauf basteln, also nicht irgendwie, keine Ahnung, eine 5511 und vorne nur ein Blatt, das wäre eine ziemlich dumme Entscheidung. Aber ich glaube, ich würde auch versuchen, auf der Zeitfahrmaschine das durchzufahren. Ich meine, das ist schon verdammt steil, ne? Also bis zu 16% hoch, aber ich glaube auch, dass das zu leisten ist. Also ich bin sehr gespannt. Also das wird ein sehr, sehr interessanter Tag. Stage Start 16.45 Uhr. Weißt du, ob dann der Erste fährt um 16.45 Uhr?
Ja klar, Patenza Gara, also Rennstart um 16.50 Uhr. Aber die brauchen ja nicht lange. Also
ja, ich überlege nur gerade. Naja, ich weiß nicht, ne? Also wenn die jetzt im 1-Minuten-Rhythmus starten oder 2-Minuten-Rhythmus, wie viele Fahrer sind dabei? Waren ja früher mal 200, sind es jetzt noch 170? Das dauert ja schon 3 Stunden, ja, um 20 Uhr. Okay, das haut ja ungefähr hin. Ah, ich bin gespannt. Ich muss am Samstag arbeiten, das kommt mir gerade gar nicht gelegen.
Aber kannst du es nicht auf der Arbeit sehen?
Nee, das geht da schlecht. Also wir können zwischendurch immer mal wieder so einen Blick auf etwas werfen. Wenn man jetzt, aber jetzt so während der Arbeit konsequent da ein Fenster aufhaben oder so, das würde dann doch zu sehr ablenken. Aber ich sehe es hier gerade noch ich weiß gar nicht, wo ich drauf geklickt habe. First Rider starts about 16.50 Uhr, Last Rider finish about 20 Uhr. Also haben die das wirklich so Primetime-mäßig hier ausgelegt. Klar, würde ich als Veranstalter auch nicht anders machen.
Ja, aber vielleicht schaffen wir dann tatsächlich mal, wie von einem Hörer netterweise angemerkt, so einen SDR-Empfänger an, damit wir vielleicht dann das Rennradio für dich auflegen können.
Ja, das genau, danke für den Kommentar. Die Lötlösung mit einem Raspberry Pi, Entschuldigung, ich muss noch kurz, werden wir beide nicht hinkriegen. Ich glaube, ne, da brauchen wir gar nicht rumdiskutieren. Ich habe zwar ein bisschen Löten gelernt, aber nichtsdestotrotz so gut dann doch nicht. Weiß nicht, was kostet da so eine komplette Race-Lösung?
Ja, da gibt es ja entweder von so einem Stick bis zu so einem richtigen Koffer. Also dementsprechend variieren da auch die Preise von 20 bis 300 Euro.
Ah, okay, das hatte ich jetzt aber, ne, du hattest nur gesagt, ne, also so ein 20er, 30er könnte man da schon investieren. Werde ich mal in Erwägung ziehen. Müssen
mich ist halt immer die Frage, wie gut das ist.
Klar, das ist aber ja überall so. Aber vielleicht, ich habe das aber noch nicht verstanden. Das war jetzt aber kein Funk. Das war kein Radio, sondern ein Funk. Aber dann wird das doch auch bestimmt nur in einem kleinen. Ich muss mich damit nochmal beschäftigen. Also, weil ich habe das so richtig verstanden, habe ich es nicht. Aber ich hatte es auch nur überflogen, weil ich dachte, es ist eher für dich interessant.
Ne, ist ja ein Funkempfänger und kein Radioempfänger. Deswegen wird auch diese, wie ich es verstanden habe, diese Sendefrequenz dementsprechend höher ausgestrahlt und ist mit einem frei empfangbaren Radio gar nicht empfangbar, sondern nur mit so einem Funkempfänger.
Okay, aber das kann man nicht dann trotzdem weltweit oder so ein Funk, Also so ein Funk funktioniert ja jetzt auch nicht irgendwie, ne? Also ich kann jetzt nicht, keine Ahnung, im Chile auf dem Berg sitzen und das dann empfangen. Das wird ja im Prinzip wellenmäßig ja nicht unendlich weit gehen können.
Ja, aber wenn du überlegst, Mittelwelle geht ja schon sehr weit.
Ja, ach so, ja, stimmt, das ist ja Mittelwellen, fahre ich dann, ja, stimmt. Naja, vielleicht mache ich mir aber auch einfach, der erste Fahrer fährt ja um 16.50 Uhr und ich sollte eigentlich so zwischen 17 Uhr und 17.15 Uhr zu Hause sein. Also dann verzichte ich vielleicht auf die ersten zwei, das kriege ich aber hin, also jetzt so mental auch. Da mache ich mir nicht so große Sorgen. Kommen wir doch einfach dann direkt zur nächsten Etappe, ne? Die in Bologna startet. Also das ist dann die erste richtige Etappe. Wobei das auch interessanterweise die erste Etappe nicht als Prolog gewertet wird, ne? Oder?
Nö, die erste Etappe ist eine Etappe. Also für einen Prolog ist sie, glaube ich, zu lang.
Ja, das war immer in Bezug auf die Länge. Ich glaube, bis 3 oder bis 5 Kilometer oder so. Erste Etappe dann geht von Bologna nach Fucecchio, jeder mögt mich korrigieren, der es besser weiß. Vom Terrain her, vom Profil her des Ganzen, nicht sonderlich schwierig. Also man hat zwischendurch mal so ein paar Hügelchen, auch hier mal eine Rampe vielleicht mit, wie viele Höhenmeter werden das dann wohl sein? 400 kann das sein? Das klingt mir schon fast ein bisschen viel. So um die 350, 400 ja, Höhenmeter.
350.
Ne, aber jetzt, also alles, ich glaube, wir verraten
sind kein uns, glaube ich, einig, sagen, dass das auf einen Sprint hinausläuft.
Ja, und da gilt es ein bisschen zu beachten. Dieser Sprint findet halt in einem Dorf, in einer Ortschaft statt. Und da geht es zumindest immer noch so ein paar, also hier mal eine 90-Grad-Kurve, da mal zwei schnelle 90-Grad-Kurven am Ende, kurz vor Ziel. Zum Glück der letzte Kilometer, also Flamme Rouge, dann nur noch geradeaus und ja, das könnte dann so der erste richtige Sprint werden. Ne? Und wenn die alle da um die Ecken kommen, was wir mal hoffen, ne, bei der Tour würden wir uns, würde ich jetzt an dieser Stelle schon sagen, oh Gott, hoffentlich geht das gut. Beim Giro kann man das, wobei ich da auch die Streckenplanung nicht so ganz verstehe. Hast du den letzten Kilometer mal aufgemacht?
Im Profil? Nee.
Die könnten halt ab Kilometer 5 bis Kilometer 2 im Prinzip gerade die Straße runterfahren, aber da werden dann nochmal bewusst zwei Schlaufen eingebaut auf den letzten 5 Kilometer, was ich eigentlich hochgradig albern finde und was dem Ganzen immer noch so ein ganz kleines bisschen Schwierigkeit gibt.
Ja,
kann
klar,
ich nicht
also
ganz nachvollziehen, warum das nötig ist.
Fahren da ja sozusagen außen rum.
Ja, also möge mir nicht ganz einleuchten, aber vielleicht haben sie gute Gründe dafür. Auf jeden Fall, ja, ganz klare Sprintankunft. Ne? Da brauchen wir uns nichts groß vormachen. Wer wird da der Sprinter sein? Wird es der deiner Meinung nach gewinnt?
Ja, also die Sprinter können wir schon ein bisschen vorher weg abgreifen. Da gibt es für mich im Prinzip drei, die ganz vorne mitsprinten werden. Das ist Fernando Gaviria, Elia Viviani und der von uns besagte Pascal Ackermann.
Viviani ist ja jetzt ein bisschen ruhiger drum geworden, ne? Da weiß man nicht so genau, was wird das, was halt, kann man alles davon zu halten. Ackermann jetzt eindeutig hat ein Hoch vielleicht, ne? Kann man das so sagen. Wen hattest du als dritten genannt? Das habe ich jetzt verloren.
Gabriel. Fernando Gaviria.
Also sprintermäßig gar nicht so viel, finde ich. Ne? Also wir hatten Anfang der Saison auch schon gesagt, ne, da sind viele aus der zweiten, dritten Reihe, die auch dieses Jahr sehr, sehr gut sprinten können. Aber da ist jetzt noch niemand dabei, wo ich sagen würde, da setze ich jetzt einen Zehner drauf, dass der die meisten Sprints gewinnt. Ne? Viviani hätte man am Anfang der Saison bestimmt gedacht. Jetzt halt, wie gesagt, ein bisschen ruhiger, weil weiß man schwer einzuschätzen, wie er in Form kommt oder jetzt ist. Muss man mal gucken. Also es wird auf jeden Fall interessant, wenn es um Sprint geht.
Zumal es ja in der ersten Woche noch mehr Möglichkeiten gibt.
Genau, ich wollte jetzt direkt auf den Montag, ich versuche das auch immer so tagemäßig ein bisschen einzuordnen. Das ist für mich einfacher und für euch auch. Montag geht es dann von Vinci nach Orbetello.
Wieder über 220 Kilometer.
Ja, könnte man eigentlich fast auch so Überführungsetappe nennen, ne? Weil, ja. Ne, also wird jetzt nichts besonders viel passieren. Auch da wieder bei Kilometer 5 vom Ziel eine etwas blöde Kurve. Ansonsten alles sehr weitläufig und der letzte Kilometer alles geradeaus eigentlich. Und ja, da kann es auch spannend werden. Also auch so ganz, also viel klassischer eine Sprintankunft kann es ja gar nicht geben. Ne, das Einzige, was die Fahrer vielleicht ein bisschen unglücklich machen wird, ist der lange Anlauf dazu.
Ja, also für die Gesamtklassementsfahrer sicherlich ein schönes Einrollen, diese ersten beiden Etappen nach dem Auftaktzeitfahren.
Und da komm ich halt zu dem Punkt, den ich eben schon mal angesprochen habe, den wir dann vielleicht auch später nochmal erwähnen müssen. Ne? Nicht, dass Roglic einfach zu früh in Form ist. Ne? Das jetzt so dominant bei der Tour de Romandie und jetzt so bei den ganzen Einrollkilometern da schon heiß wie Frittenfett ist. Und dann ihm hinten raus die Temperatur runtergeht. Ne?
Das, ja, aber ich so sehe das Ganze noch ein bisschen unter einem anderen Aspekt, dass es wichtig ist, im Prinzip schon bei diesem Auftaktzeitfahren vorne zu landen, weil danach definiert sich ja auch die Reihenfolge der Teamfahrzeuge in der Kolonne. Und wir haben bei der Tour de France im letzten Jahr gesehen, als Tom Dumoulin an der Mille de Bretagne diese Panne hatte und dann ewig auf den Mini warten musste und dann hinterher noch eine Zeitstrafe bekommen hat und da eigentlich die entscheidende Zeit verloren hat. Also sowas kann auch so eine Rundfahrt entscheiden.
Absolut. Ne, stimmt. Also vielleicht wäre es vor dem Hintergrund. Und ich meine, man kann sich ja die nächsten Tage fast wieder ein bisschen ausruhen, ne? Weil die Nachführarbeit, ich meine, klassisch sagt man immer, okay, das Team, das Trikot führt nach, weil, aber das sind halt echt lange Tage, ne? Also am Montag waren es dann 220 Tage, Dienstag 240 Kilometer Tag, also verstehe ich, weiß ich auch nicht, ob das unbedingt so nötig sein muss. Und bei dieser Etappe, die ich gerade jetzt hier anspreche, die vierte Etappe von Orbetello nach Frascati, dort würde ich jetzt sagen, nicht, also sieht auf dem Papier jetzt erstmal aus wie eine, auch wird eine Sprintankunft, muss man aber sagen, nee, also die letzten, ja, rund 2 Kilometer geht es ordentlich bergauf, bis zu 7% Passagen und da wird es meiner Meinung nach zum ersten Mal so sein, dass es keinen Sprint gibt, jetzt mal vom Auftaktzeitfahren abgesehen und, kann ich jetzt auch, würde ich mich jetzt sehr, sehr schwer tun, da einen Favoriten, also bis dato hätte ich vielleicht noch gesagt, ein Valverde zum Beispiel wäre so jemand, der damit sicher
zurechtkommen wird. Naja, aber wenn du dir die letzten Kilometer anguckst, dann siehst du auch, dass die aus so einer 5% Abfahrt da in die letzten 2 Kilometer reinkommen. Also ich denke schon, dass da vielleicht, ja, eigentlich, dass so eine Etappe vielleicht auch sehr gut geeignet für einen Pascal Ackermann wäre, der auf so ein bisschen schwierigerem Terrain auch gut zurechtkommt.
Du meinst, dass sie noch so genug Schwung mit haben, dass sie die ersten 500 Meter
klar
einfach rüberrollen? Ja, kann auch sein. Wäre vielleicht auch grundsätzlich, warte mal, wo habe ich denn das hier? Ich hatte das doch. Ja, aber es ist definitiv auch nichts für Ausreißer. Also dafür ist die ganze Veranstaltung einfach viel zu leicht. Aber es ist eine interessante Ankunft. Also
das geht schon immer leicht rauf und runter. Und wenn sich an dem Tag die da vielleicht uneinig sind und Viviani sagt, gut, das ist ein bisschen zu schwierig für mich und die anderen Sprinter vielleicht auch ein bisschen pokern. Könnte vielleicht auch mal so jemand aus einer Fluchtgruppe ins Trikot fahren und das längere Zeit behalten.
Ja, da müssen die aber schon wirklich lange miteinander diskutieren, das ist klar. Also klar, bei 235 Kilometer, ne, da will ja halt auch nicht jeder schon bei Kilometer 130 dann anfangen zu arbeiten. Das stimmt auch. Also ist auf jeden Fall ein Tag, der, glaube ich, viel mehr zu bieten hat, als es, wenn ich jetzt in so einer Zeitschrift, ne, das überblättern würde, ne, mal so alle Etappen, dann würde ich, glaube ich, bei, und man nicht ganz genau hinguckt, erwartet man von der Etappe 4 nicht viel, aber da steckt ganz viel Potenzial für Überraschungen und für Sachen, die passieren können drin, meiner Meinung nach, ne, und das kann ein schöner Tag werden, auch für uns als Zuschauer. Während Etappe 5, da kann man sich viel angucken, aber da wird es mit sichergrenzender Wahrscheinlichkeit nicht großartig irgendetwas passieren, beziehungsweise wird wahrscheinlich das Interessanteste noch sein, die Zieldurchfahrt. Von Frascati dann nach Terracina?
Terracina.
Ah, so irgendwas. Terracina. Ist 140 Kilometer eine der kürzeren am Mittwoch. Und was ich ganz interessant finde, ist, wird auf einem, ja, auf der finale Kurs wird zweimal durchfahren. Ne? Also es gibt so einen kleinen Rundkurs, ne? Der hier steht 9,2 Kilometer. Und auch sehr, wieder sehr tricky, ne? Also auf den letzten 5 Kilometer hier 90 Grad Kurve links, rechts, dann nochmal eine U-Kurve und so weiter und so fort. wird was sein für Leute, die schnell antreten können, ne? Die, da ist es jetzt weniger nötig, irgendwelche Geschwindigkeiten mitzunehmen, sondern da wird es wirklich sehr, sehr eng und sehr, 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 ja, technisch. Auch bin ich gespannt. Also, weiß ich nicht, ob das nötig gewesen wäre, das noch mal, ne, wenn man das Ziel eh schon einmal nach einer langen Geraden durchfährt, hätte man es vielleicht auch anders gestalten können und hätte den Fahrern diesen Kurs innerhalb der Stadt da ersparen können, meiner Meinung nach. Es gibt genug Schwierigkeiten bei diesem Giro, da muss sowas eigentlich nicht noch auch eingebaut werden, finde ich.
Ja,
aber nun ja, wir machen die Strecke nicht.
Gut 40 Kilometer, fast flach wie ein Pfannkuchen.
Ja, da tut sich gar nichts mehr. Null. Da kannst du wirklich, kannst du 20 Kilometer die Fahrer ziehen lassen und siehst du immer noch. So flach ist es da. Ja, also definitiv kein Tag für Ausreißer. Technisch schwierig, finde ich, das Finale. Weiß nicht, ob es sein muss. Aber ansonsten kann ich mir vorstellen, dass das so ein Tag wird, den man schnell wieder vergisst, wenn da nichts passiert. Und dann geht es am Donnerstag, 16. Mai. Das wird dann so wir hoffen, der nächste Aufzeichnungstag von uns, von Cassino nach San Giovanni Rotondo. Wo befinden wir uns eigentlich so rein geografisch? Das habe ich jetzt so gar nicht verfolgt, so genau. Auf der Karte. Das ist, so schön ich die Seite vom Giro finde, aber so, dass man das mal in einen größeren Kontext einordnet, geografisch, das findet da nicht statt. San Marco in.
Naja, also im Prinzip sind wir fast an der Ostküste angekommen, dann mit dem Etappenziel. Ja. Also ich schätze mal so, na, was sind das? 50 oder 100 Kilometer südlich von Chieti.
Ja.
Boah, das wird sicherlich
das stimmt sagen. So. Und eine Etappe mit einem Profil, das jetzt auch einiges an Spekulationen zulässt, was passieren könnte. Das wäre zum Beispiel eine Etappe, wo es mich jetzt nicht, also auch wieder relativ lang, die ganze Geschichte. Und da würde es mich auch nicht wundern, wenn an dem Tag es Ausreißer versuchen würden und auch gar nicht, die Chancen stehen da meiner Meinung nach besser als bei so manch anderer Etappe. Warum, kann ich auch gerne sagen, ab Kilometer 205, also rund 33 Kilometer vor dem Ziel, kommt ein Anstieg, der jetzt nicht wirklich, wirklich schwierig, nicht wirklich schlimm ist, ne, aber mit ja rund 650 Höhenmetern verteilt auf 15 Kilometern zumindest ein bisschen was an Selektion zulässt. Und ab Kilometer 220 bis 238, also die letzten 20 Kilometer, kommt Abfahrt, Anstieg, Gegenanstieg und so weiter, geht es flach ins Ziel. Und ich glaube, dass das alles da oben durchaus eine Möglichkeit zulässt, dass es etwas unübersichtlicher wird. Und dass das solchen Ausreißern in die Karten spielen will, kann.
Ja, was also ich denke, für die vorhin angesprochenen hügelfesten Sprinter ist es dann zu schwierig. Also diese 15 Kilometer mit 4,5% rund, auch weil es da oben raus ein bisschen steiler wird, denke ich nicht, dass es da einer von denen schafft. Ja, also vielleicht eine größere Gruppe von 60 Fahrern, aus der einer schnell sprinten kann.
Ja. Meinst du, ist eine 60 Fahrer würde ja bedeuten, dass es das quasi das Feld unten in den Berg reinknallt und dann oben nur noch diese 60 übrig bleiben und dann aus diesen Feld dann jemand gewinnt? Oder meinst du es so, dass sich wirklich irgendwann mal während des Rennens schon eine so große Fluchtgruppe absetzen wird? Weil das kannst du ja eigentlich nicht sagen. Ich hatte eher so ein Bild von so einer 8-9-köpfigen Ausreißergruppe, die alle schon sich irgendwie, warum auch immer, genug eingefangen haben an Rückstand schon. Oder zumindest keiner der üblichen Verdächtigen da drin ist und das aus so einer Gruppe heraus. Also, nee, andersrum. Wir haben es jetzt den Fall, dass sich ein Fahrer aus der zweiten Reihe, ein guter Helfer, das rosa Trikot geholt hat. Die Mannschaft hat aber kein gesteigertes Interesse oder sieht nicht sich selber in der Verantwortung, das rosa Trikot zu verteidigen. Und deswegen wird an diesem Tag eine Ausreißergruppe von 8, 9 Fahrern weggehen, wovon wiederum aber auch die Favoriten sich denken, von denen wird es keiner gewinnen, sie deswegen auch ziehen lassen. Die Sprinter sehen eh keine Möglichkeit, ihren Mann da zu platzieren. Und deswegen wird so eine 8-9-köpfige Gruppe durchkommen und von denen wird sich an dem Tag einer das rosa Trikot holen und auch den Etappensieg. So, das ist so das sein? Szenario,
was ja, also ich mir haben wir vor allem bei der Vuelta im letzten Jahr gesehen, dass bei so mal kopierterem Gelände oder so verwinkelten Etappen sehr oft dann auch Ausreißer durchkommen. Aber ja, einen Sprinter, den wir jetzt noch gar nicht, den ich vorhin versehentlicherweise übersehen hatte, Caleb Ewan, ist natürlich auch einer, der aufgrund seines geringeren Körpergewichts gut auch, na, vielleicht solche Steigungen noch mit hochkommt. Also, ja, da muss man schon ordentlich schnell fahren, wie gesagt.
Ja, also das ist so das Szenario, was ich mir für diesen Tag vorstellen kann. Dass das so kommen wird. Ja, und dann wäre das im Prinzip auch schon Tag der Aufzeichnung. Und wir haben dann gesagt, dass wir ab jetzt dann sozusagen nur noch, also wir werden es natürlich, wenn wir das nächste Mal den Giro besprechen, dann wieder en Detail die kommenden Etappen besprechen, aber dass wir jetzt es dazu übergehen, ist das Ganze so ein bisschen als, ja, so die Highlights zu besprechen, ne? Also was, welche Etappen wir nochmal uns selber im Kalender angestrichen haben, uns gesagt haben, da stellen wir dann die Blumen raus, um den Giro zu huldigen. Und zwar, vielleicht sollten wir aber trotzdem in der Reihenfolge des Rennens bleiben, oder? Das wäre so mein Vorschlag.
Klar, also ich hätte dann auf jeden Fall als nächstes Etappe 9, das Einzelzeitfahren.
Ja, definitiv, hoch nach San Marino, also auch ein
bergiges
Zeitfahren. Überhaupt sehr viel Zeitfahren. Relativ viele Zeitfahrkilometer. Ne? Ich glaube, ich habe irgendwo heute die Zahl gesehen, 56, irgendwie sowas. Also im Vergleich jetzt zu der Tradition der Tour de France, wo es ja in den letzten Jahren immer weniger geworden sind, relativ viel Zeitfahren. Aber irgendwas ist ja auch kaputt.
Wenn du das siehst, also die letzten gut, was sind das? 3 Kilometer mit fast 6% im Schnitt. Also das ist schon, ja, also ein halbes Bergzeitfahren.
Ja, also auf jeden Fall. Also da würde ich ganz klar danach votieren, das Bergzeitfahren zu nennen. Ich meine, bei Bergzeitfahren haben wir wahrscheinlich immer noch das Bergzeitfahren damals nach Alpe d'Huez, was wohl so in unserer Radsport-Sozialisation wahrscheinlich das Bergzeitfahren überhaupt war. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an Bergzeitfahren denke, denke ich an diesen Tag. Aber doch, also ne, das ist auch wieder von Höhenmetern her, geht es so hoch, dass ich das durchaus als Bergzeitfahren bezeichnen würde an dem Tag. Ja, und ich bin gespannt. Also ich habe, bis jetzt würde mir aus Roglic keiner einfallen, wo ich an dem Tag sagen würde, oder den ich mehr auf dem Schirm hätte als Primoz Roglic an dem Tag.
Ja, ich würde sagen Tom Dumoulin.
Ja, sagst du das so? Also ich bin da noch ein bisschen hin und her gerissen, ob das jetzt, also klar, Tom Dumoulin als einer der Favoriten muss an so einem Tag sich da zeigen, aber würdest du ihn jetzt als Favoriten an dem Tag ansehen bisher? Ich meine, klar, so weit nach vorne spekulieren ist er eh Mumpitz. Ne? Der weiß, was in den Tagen vorher und in der Woche davor alles noch passiert und was schon passiert ist. Aber wie gesagt,
ich würde sagen, man hat das bewusst so gewählt, um den Bergfahrern die Chance zu geben, den Schaden an dem Tag zu limitieren und auch bei dem ersten Zeitfahren, ja, vielleicht so ein bisschen mit dem Hintergedanken auch immer, ja, die Bergfahrer da nicht zu viel Zeit verlieren zu lassen.
Ja. Und das ist ja auch ganz clever gemacht, ne? Also kannst jedem, der immer sagt, hier, wir brauchen mehr Zeitfahrkilometer, kannst du sagen, ja, haben wir doch, und ohne viel zu zerstören. Das ist der 19. Mai, an dem es dann hoch nach San Marino geht. Ja, danach, Also ich glaube, danach kann man wahrscheinlich herausgreifen, die Kombination 12, 13, 14 mit Nummer 14 dann der Höhepunkt. Wobei, irgendwas ist bei mir hier auch durcheinander. Wirklich, wenn ich jetzt auf
Etappe
14, ja?
Etappe 14 ist ja schon ein Brett. Also vor allem, wenn man bedenkt, dieser Colle San Carlo, der wird der Hauptscharfrichter sein. Gar nicht mal die Zielsteigung nach Courmayeur, sondern dieser Colle San Carlo, der ist einfach, ja, also mit insgesamt 10,5 Kilometern und fast 10% Durchschnittssteigung wird sich da schon alles richten.
Du meinst, danach wissen wir schon, kennen wir schon den Sieger?
Der Etappe, ja. Also,
ja, so, nachdem ich einen kurzen körperlichen Ausfall hatte, den ich rausschneiden werde, weil das wirklich schlimm war, bin ich jetzt wieder da. Ja, also, Col de San Carlo, warum lässt man die Etappe da oben nicht einfach enden? Das finde ich noch so viel schöner.
Ja, da wird wahrscheinlich nicht genügend Platz sein, um dann so eine Zielankunft auszutragen. Und Courmayeur, das ist ja, das ist ja eine Skistation im Prinzip. Unterhalb des Mont Blanc-Massivs. Also wir sind da ganz nah an der französischen Grenze. Und ja, aber auch, ich würde die Etappe davor auch nicht unterschätzen. Zum Lago Cerro. Vielleicht, wenn einige Hörer den Anstieg auch kennen, besser bekannt als Colle del Nivolé. Also man fährt da nicht ganz hoch, sondern nur bis zu diesem Stausee überhalb von Ceresole Reale. Das ist zum Schluss auch eine brettharte Steigung. Und dieser Pian del Lupo, der vorher gefahren wird, da hat man jetzt, glaube ich, erst oben die letzten Kilometer asphaltiert.
Ach Gott. Wir hatten es beim letzten Mal, was wir davon halten. Oder zumindest, was ich davon halte. Aber ne, da ist es ja auch wahrscheinlich, da ist es etwas anderes. Da ist es ja kein historisches, kein historischer Boden sozusagen. Oder so gehe ich mal von aus. Ja, aber das wird, was ist das für ein Wochentag? Das habe ich gar nicht so richtig auf dem Schirm jetzt gerade.
Etappe welche?
Es ist zum Glück ein Samstag.
Hm? Freitag und Samstag sind die beiden Etappen, ja.
Genau. Ja. Also das wird am 25. Mai, ach, den 25. Mai, da fahre ich in Urlaub. Schön, dann kann ich davon nichts sehen. Naja, hast du mal ausprobiert, ob unser Eurosport-Play auch im Ausland funktioniert?
Mhm.
Ich hab's
oder doch, probiert, ja, habe ich
oder
gemacht.
Funktioniert
doch.
Nicht.
Doch, bei mir hat's funktioniert.
Gott sei Dank. Gott sei Dank, dann bin ich ja zufrieden. Ja, also weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also diese Etappe wird so, also das wird so ein Fest. Hat man eigentlich gar keinen Bock, am nächsten Tag nochmal aufs Rad zu steigen, glaube ich, wenn man das erstmal absolviert hat. Auch wie gesagt, der Tag davor, ne, also mit dem Anstieg von, boah, wie hoch geht's auf 2200 von knapp wie, also diese 1800 Höhenmeter auf rund 35 Kilometer, das wird ja auch schon, das ist ja auch schon ganz brutal.
Und das werden im TV also, atemberaubende Bilder.
Ja, ich hoffe es. Ich hoffe, das Wetter
diese
schön ist. Ne?
Das kennt, also es erinnert so ein bisschen wie das Stilfzeug auch nur mitten im See drin.
Entschuldigung, ich musste mir nochmal die Nase putzen. ja, also das wir wissen ja beide, dass der Giro in der Lage ist, wunderschöne Bilder zu produzieren. Fast manchmal und oft genug noch die schöneren Bilder im Vergleich zur Tour, die einfach jetzt über allem steht. Und oft genug verstehen wir das einfach ja nicht. Aber diese Etappenkombination, also der Freitag, Samstag, das wird ganz großer Radsport. Da bin ich auch von felsenfest von überzeugt. Und dann, ja, dann Etappe 15 ist mehr so Überführung. Etappe Nummer 16.
Ja, Etappe 15
ist gar nicht so in jede Etappe reingehen.
Etappe 15 ist, nur um ganz kurz darauf einzugehen, eine Kopie der Lombardei-Rundfahrt. Nur ohne Moto di Sommer.
Ah, okay. Ja,
Etappe 16
wird dann.
Das ist eigentlich im Prinzip die Königsetappe nach dem Ruhrtag über Presoiaia, Gavia, Mortirolo und Ziel im Ponte di Legno. Also ist für mich eigentlich die schwierigste Etappe.
Findest du, die wird schwer? Also am Ende müssen wir natürlich immer in die Trickkiste greifen und sagen, die Etappen werden natürlich nur so schwer, wie die Fahrer sie machen. Aber findest du diese Etappe schwieriger als zum Beispiel Etappe 14? Jetzt so von, wenn du dir aussuchen dürftest oder die Wahl der Qual hättest, würdest du lieber Etappe Nummer 16 oder Etappe Nummer 14 fahren? Außerhalb, ne? Also einfach nur so, hier, pass mal auf, ich stelle dir ein Rad hin, fahr die Etappe oder die Etappe.
Lieber Etappe Nummer 14, weil die ist nur 131 Kilometer lang und Etappe Nummer 16, ja, da macht es alleine die Distanz von 226 Kilometern und ich würde es nie unterschätzen. Also Gavia und der Mortirolo, das sind Monster.
Punkt für dich. Ich dachte nur gerade, also jetzt mal von der Länge der Strecke, da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Ne? Ich dachte mir nur so, okay, der Gavia, den kannst du aber zumindest, der lässt sich einigermaßen rhythmisch fahren. Ne? Also du hast halt einen Anstieg, der abartige.
Ja, aber da geht es im Prinzip 40 Kilometer bergauf am Stück.
Ja, das kann und möchte ich gar nicht bestreiten. Genau genommen, der wird ja gar nicht komplett anbetrachtet, sondern das ist ja immer, ja, also das ist natürlich ein abartiges Ding. Also
den Mortirolo hoch und noch die Schlusssteigung.
Ja, also dass an dem Tag irgendwie die Sprinter nicht morgens aufstehen und sagen, ach, das wird ein schöner Tag, da sind wir uns, glaube ich, sehr, sehr einig. Möchte man eigentlich keinem Menschen zumuten. Also das möchte nicht mal ein Esel irgendwie die Berge, der auf dem Terrain ja zu Hause ist. Und dann geht es am nächsten Tag eigentlich auch nicht unbedingt so weiter, dass man jetzt sagt, okay, am nächsten Tag kannst du dich wenigstens ausruhen. Ne? Das wird dann auch nochmal.
Nee, nicht so, aber und vor allem, weil die Etappe ja auch noch nach einem Ruhetag kommt, ist es ja dann nochmal was ganz Besonderes. Also wir wissen ja, dass viele Fahrer da so ein bisschen Bammel vorhaben, weil die da oft auch Probleme haben.
Ja, wenn man aus dem Rhythmus geraten ist, dass man dann nicht wieder richtig reinkommt. Etappe 17, ne, auch wieder Bergankunft in Antholz, wird auch kein Zuckerschlecken, sag ich mal. Dann zumindest Etappe Nummer 18, glaube ich, habe ich das richtig noch im Kopf. Ne? Da, also ich sag mal so, wenn ich jetzt so ein Helfer wäre, dann hätte ich mir die Etappe 18 nochmal ganz dick und fett in den Kalender gestrichen, einfach um irgendwas zu haben, worauf ich mich freuen kann. weil da wird es dann, also ne, es geht tendenziell den ganzen Tag bergab.
Etappe 19,
ich glaube, das wird so ein Tag sein.
Und 20 sind dann halt nochmal schwierig, wobei Etappe 19 ist erst nur der Aufgalopp mit dieser Bergankunft. Also da gibt es zum Glück nur einen richtig schwierigen Pass an dem Tag. Aber Etappe 20 ist natürlich ein Knaller.
Ja. Also wie du sagst, 19 Bergankunft und 20 dann, ja, auch so ein Tag, ne? Also da, wie soll man das
die letzte sagen? Schlacht.
Ja, das klingt jetzt so kriegerisch, so martialisch, ne? Also, ja, danach ist entschieden, ne? Also, das ist so die letzte Möglichkeit, das letzte Hintertürchen, was sich jeder auf dem Schirm, das jeder auf dem Schirm hat, der noch nicht im rosa Trikot ist, aber es gerne noch feiern würde.
Ja, und du musst ja einen gewissen Vorsprung dann auch haben fürs Zeitfahren am letzten Tag.
Ja, ja, ne, wenn du nicht gerade Primoz Roglic bist, der da vielleicht noch drauf setzt, aber ich glaube nicht, dass sich irgendeiner der Fahrer auf das Zeitfahren verlassen kann oder verlassen möchte. Ich glaube, das kannst du nicht, weil das ist, zum einen ist es jetzt mit 17 Kilometern nicht sonderlich lang, also ich glaube, ein Dumoulin oder ein Roglic, um die jetzt als gute Zeitfahrer und natürlich auch Aspiranten für den Sieg, die werden sich nicht sagen können, pass auf, ich verlasse mich am Ende hier aufs Zeitfahren, da hole ich mir die nötige Minute oder die nötigen 40 Sekunden. Weil ich glaube, dafür kannst du an den Tagen vorher, sei es Etappe 20, sei es Etappe 14, ne, du kannst an jeder dieser Etappen, kannst du so viel an Zeit verlieren, da kannst du so eingehen, da kannst du so kaputt gehen. Das heißt, im Prinzip kannst du dich nur darauf, also so sehe ich es jedenfalls, oder würde ich als sportlicher Leiter meinen Fahrern einbläuen. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du als Zeitfahrer da was rausholen wirst. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst darauf hoffen, dass du als guter Zeitfahrer am Ende des Tages vielleicht aufgrund des Zeitfahrens die letzte Entscheidung für dich triffst, für dich entscheiden kannst. Aber grundsätzlich musst du das Ding auch abschließen können ohne das Zeitfahren.
Ja, wenn es im Bereich vom letzten Zeitfahren von, sagen wir mal, 30 Sekunden ist, den du Rückstand hast und du halt Tom Dumoulin oder Primoz Roglic bist und vorne ist jetzt beispielsweise Miguel Angel Lopez, dann kannst du sagen, gut, das hole ich auf. Das hat ja Dumoulin schon mal gegen Quintana am letzten Tag geschafft.
Aber da darfst du dich am Tag vorher nicht drauf verlassen. Ne? Weißt du, das ist nichts, was
na klar, also da, kannst das du immer mal einen Platten haben.
Mit dem Feuer, finde ich. Bitte, genau, das wird mir schon reichen. Ne? Und das müssen einfach nur die anderen mitkriegen und sind weg. Und das ist nichts, wo du dich drauf verlassen kannst.
Aber das ist eine sehr gute Überleitung auch zu dem.
Gerne, ich weiß, was ungewollt, aber gerne.
Was eigentlich so das Thema dieses Giros ist, nämlich der Kampf der Zeitfahrer gegen die Bergfahrer.
Das finde ich, unterschreibe ich so nicht. Ich kann ja auch sagen, warum. Wir hatten ja, weil ich finde, dass die Zeitfahrer, also wenn man jetzt die Kategorie Zeitfahrer aufmachen möchte, wen würdest du da reinsetzen? Roglic und Dumoulin auf jeden Fall.
Genau, die beiden.
Das sind aber auch Fahrer. Genau, aber das sind ja trotzdem auch Fahrer, die am Berg gut sind. Ne? Die sind jetzt vielleicht nicht so gut wie ein, wen soll man jetzt überhaupt da rausnehmen? Ne? Also wie jetzt ein Miguel Angel Lopez. So gut sind sie nicht, aber sie sind so ist nicht es, so ja, aber schlecht. Von,
das ist so, ja klar, aber die sind halt besser im Zeitfahren und da müssen sich die anderen, die im Zeitfahren nicht so gut sind, nämlich die Bergfahrer, was einfallen lassen, um die ins Hintertreffen zu bringen.
Und da, finde ich, haben sie mehr als genug. Also, ne, die haben ja genug Berge. Da sind ja Berge, die dir durchaus die Möglichkeit geben, da mal hier eine Minute rauszufahren oder da mal eine Minute. Also, ich finde, dass der Parcours sehr ausgeglichen ist im Sinne von chancengleich. Ja, also, keiner von den Zeitfahrern wird sich sagen können, wird den gesehen haben und gesagt haben, haha, endlich haben sie mal einen Kurs für uns gemacht. Und andererseits wird keiner von den Bergfahrern ausschließlich sagen können, okay, das ist jetzt das Ding für mich. Ich finde, das ist ein sehr ausgeglichener Kurs.
Bin ich voll bei dir, also wesentlich ausgeglichener.
Und darf ich noch kurz, und das liegt vielleicht auch daran, dass es, weil das war so ein Artikel, den ich heute auch gelesen habe, so ein bisschen angerissen hat, dass es derzeit eigentlich keine großen und starken italienischen Fahrer gibt. Und zwar deswegen hat der italienische Veranstalter, ne, also wen haben wir denn jetzt da vorne? Also außer Nibali hat man jetzt keinen, den man auch nur in den erweiterten Kreis der Favoriten setzen würde. So. Und daher, und weil Nibali ja auch kein ausgewiesener nur Zeitfahrer oder nur Bergfahrer ist, sondern der kann vieles ganz gut. Ja, der kann auch die Berge schnell, verdammt schnell runterfahren zum Beispiel. Deswegen hat man als Veranstalter gar nicht das Interesse daran, irgendeine Fahrergruppe zu bevorzugen oder in eine Richtung den Parcours zu kreieren, der seinen Fahrer in eine bessere Position bringen würde. Und das führt dann dazu, dass es so einen ausgeglichenen Kurs gibt. Und wenn man das mal überträgt oder weiterdenkt, ne, dann ist das eigentlich ja gar nicht für das Rennen selber eine sehr, sehr, sehr gute und komfortable Situation.
Klar ist für jeden was dabei. Also ja, auf jeden Fall. Da gibt es jetzt nicht nur Zeitfahren oder nicht nur Bergetappen. So, also bei der Tour de France ist immer so ein bisschen in den letzten Jahren das Gefühl hatte ich, dass er für die französischen Favoriten gebaut ist.
Ja, absolut. Was man ja auch in gewisser Hinsicht nachvollziehen kann. Ne? Also die Franzosen möchten es ihren Fahrern, sie warten lang genug auf den Sieger, dann möchten sie es ihren Fahrern jetzt ja noch nicht schwerer machen, indem sie irgendwie einen 200 Kilometer Zeitfahren da einbauen. Ja, auf jeden Fall nachvollziehbar. Aber wenn man das jetzt aus einer neutralen Brille betrachtet oder aus der Sicht eines objektiven Betrachters des Radsports, der jetzt keine nationalen Präferenzen da hat, dann ist das natürlich jetzt eine Glückssituation, ne? die da eintritt. Also insofern toller Kurs und können wir gespannt sein. Sollen wir dann direkt zu den Favoriten übergehen, wenn wir jetzt da gerade so thematisch uns bewegen? Also ich glaube, Sprintankunft, Bergankunft, Sprinterwertung haben wir, glaube ich, eben schon am Anfang der Sendung so ein bisschen gesagt. Ne? Viviani, Ackermann vielleicht auch. Ackermann,
Juhn, Gaviria, Arno de Haar. Ja.
Das sind jetzt
nur ein paar kleine Leute, die wir genannt haben.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir da so ein, zwei noch Überraschungen aus der Hinterhand sehen werden und jetzt nichts, was überraschend, ne? Also ist irgendwie so ein bisschen, wie soll man sagen, So unter Sprintern kommt, finde ich den Giro jetzt wenig interessant oder wenig spannend. Aber das kann ja noch kommen. Kurze Hustenattacke, jetzt wieder da, also unter Sprint, unter dem Gesichtspunkt Sprint wird es vielleicht nicht der allerspannendste Giro oder zumindest unter den wenigen spannenden Giro, aber irgendwie nichts, wo ich jetzt mein Augenmerk so drauf richten.
Wen würde man da noch großartig jetzt haben wollen für die Sprints?
Ja, stimmt, ein Kittel, ja, Kreipel, Kittel,
ja, wir sind ja, im letzten Jahr auch nicht die
im Moment
gewesen.
Ja, ja. Ja, das stimmt schon.
Also da sind schon Viviani und Gaviria ziemlich die Kirsche auf der Torte, würde ich sagen.
Ja. Schauen wir aber noch weiter. Bergtrikot. Ich denke, das wird sich in so einem Fall dann decken mit dem des Haupt. Mein Gott, des Gesamtfavoriten finde ich auch immer sehr schwer, das Bergtrikot einzuschätzen.
Na, ich glaube schon, dass da verschiedene Leute versuchen werden, drum zu kämpfen. Also was man auf jeden Fall immer sagen kann, dass so diese ganzen Wildcard-Teams garantiert mindestens ein, zwei Fahrer darauf abstellen. Also bin mir relativ sicher, dass Mattia Cattaneo oder Fausto Masnada da eine gute Rolle spielen könnten oder... Ja, halt diese ganzen kleinen Teams, Bardiani GSF, Nippo Vinifantini beispielsweise, die werden mit Sicherheit da einen drauf abstellen.
Mhm. Ja, das kann gut sein, um da sozusagen zu legitimieren, dass sie dabei sind. Hauptfavorit. Also eben schon genannt, Nibali würde ich definitiv zu den, also wenn ich jetzt so 4, 5 Fahrer rausgreifen müsste, würde Nibali dazugehören, einfach weil er eine komplette Nation hinter sich stehen hat. Fabio Aru nicht dabei, sonst irgendwie kein italienischer Fahrer, der irgendwie so ein Gesamtklassement holen könnte, meiner Meinung nach. Insofern Nibali ganz klar einer der Favoriten. Die angesprochenen Primož Roglič, Tom Dumoulin, definitiv auch da zu sehen. Simon Yates, der in einem Interview gesagt hat, er hat da noch eine Rechnung offen, er will da noch was zu Ende bringen, auch ganz klar. Wen noch? Ich habe es vor der Sendung durch dich erfahren, mein eigentlicher Favorit Bernal wegen Schlüsselbeinbruch raus. Nicht dabei. Valverde auch, habe ich gehört, nicht dabei.
Ja. Auch aufgrund einer Verletzung, die er sich vor Lüttich-Bastogne-Lüttich zugezogen hat bei einem Sturz. Und wenn man von Movistar auf der Rechnung haben muss, Mikel Landa, der eine hervorragende Form auch hat, beispielsweise. Und ja gut, die Frage ist jetzt, was macht das Team Ineos? Also alles war abgestützt auf Egan Bernal, dass der den Giro gewinnt. Und die haben im Prinzip die stärkste Mannschaft für meinen Geschmack. Mit Henao, Navarez, Sivakov, Tao Geoghegan-Hart und vielleicht ist auch noch ein Ivan Ramiro Sosa dabei. Also wenn die am Berg losfahren, da wird es schwierig für die anderen Teams dran zu bleiben. Aber jetzt haben sie keinen, der jetzt sozusagen oben raussticht als Leader. Klar, könnte ein Pavel Sivakov, der die Tour auf die Alps gewonnen hat, für eine Überraschung sorgen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da jetzt hinter den Kulissen ganz nervöse Gespräche stattfinden zwischen dem Teamchef.
Ja, das glaube ich aber. Das glaube ich aber. Verdammt.
Vielleicht Geraint Thomas oder Chris Froome und gefragt wird, ob da nicht vielleicht doch jemand Lust hätte.
Meinst du?
Ja, also ich würde es nicht ausschließen.
Ich
würde es nicht ausschließen, dass einer von den beiden doch noch auf der Startliste auftaucht.
Weißt du, wann die Startliste schließt eigentlich? Hast du so eine,
ja, in den nächsten 2-3 Tagen, ne?
Ich habe dann sowas, keine Ahnung. So ist der 102. sehe ich gerade. Also fände ich jetzt, also wenn das so wäre, dass man jetzt, dass auf einmal so ein Thomas oder so ein Froome aus der Kiste springt, ne, dann hätte ich wirklich ganz, ganz, ganz schlimme Sorgen, weil ich erinnere mich, ich glaube, es war sogar der Giro, der mal von jemandem gewonnen wurde, der auch quasi vom Strand weg verpflichtet wurde. Das war damals der Herr Contador. Das war doch der Giro, ne? Den er da gewonnen hat, quasi noch mit dem Baguette vom Strand in der Hand. Und das möchte ich so in der Form, quasi, wenn ein unvorbereiteter Fahrer auf einmal da das Ding abschießt, das fände ich nicht schön. Andererseits, wenn es wirklich so nach dem Motto passieren würde, hier hast du Bock, willst du? Und dann sagt ein Fahrer, boah, so richtig vorbereitet habe ich mich nicht, ne? Aber mein Gott, warum denn nicht? Fände ich ein cooler Move. Also und das finde ich, ist, kann man auch wieder so eine Geschichte, die man einer sympathisch macht, ne? Also wenn er da nicht gewinnt, auch nicht schlimm. Aber wenn so ein Thomas jetzt sich sagen würde, alles klar, machen wir, komm, fahren wir Giro, was soll das? Fände ich cool. Andererseits kann ich mir auch gut vorstellen, dass die
auf jeden Fall eine unheimliche Bereicherung für das Rennen.
Na klar, auf jeden Fall. Wobei ich mit den derzeitigen Favoriten auch ganz gut leben kann. Ne? Also wir hätten dann noch Miguel Angel Lopez, den wir auch schon mehrfach angesprochen haben in der Sendung, aber jetzt in dem Kreis noch nicht erwähnt haben. Und wen noch?
Es war ja schon mal im Gespräch die ganze Zeit, dass Geraint Thomas doch bitte laut Brailsford versuchen sollte, dieses Double zu machen wie Froome im letzten Jahr. Und ja, wird mal sehen, ob der dann da startet und es fällt so ein bisschen mit, also die ganze Renntaktik, finde ich, fällt so ein bisschen mit diesem Team Ineos, weil die, wenn du dir die Manpower von denen anguckst, die einfach die stärkste Mannschaft, finde ich, haben und Primoz Roglic und Tom Dumoulin, deren Zeitfahrqualitäten in allen Ehren, aber ich finde die jetzt mannschaftlich nicht so stark, also weder Team Sunweb, wo ein Wilco Keldermann ausfällt, also da sind jetzt nicht so die Superbergfahrer dabei, als auch beim Team Jumbo-Visma sind jetzt auch nicht so die Leute dabei, die da bis auf die letzten 5 Kilometer an einem steilen Anstieg fahren könnten.
Nee, aber Dumoulin hat ja auch bewiesen, dass das geht in der Konstellation, so wie er fährt. Ne? Deswegen mache ich mir da weniger Gedanken. Ich fände es halt auch irgendwie cool vom Team Ineos, wenn die sagen würden, alles klar, wir gehen jetzt auf Tagessiege einfach, ne? Wir haben jetzt unseren Plan, wir wissen, was wir mit Thomas und was wir mit Froome machen wollen im Laufe der Saison noch. Es war alles auf Bernal rausgerichtet, die anderen zwei sind jetzt einfach nicht so weit, ne? Gerard Thomas hat ja auch im Winter gut gespachtelt, ne? Die sind noch nicht so weit. Froome sagt ganz klar, nee, also die Tour steht so über allem dieses Jahr. Auf gar keinen Fall. Ne? Thomas sagt, boah, ich fühle mich auch noch nicht so, lass mal. Und
wann wird es dann
noch? Dass die dann einfach in Etappenjagd gehen.
In Hinblick auf die Tour de France, wenn dann Bernal fit ist und dann haben sie wieder ein Luxusproblem, wenn dann Thomas, Froome und Bernal auf die Lederrolle pochen.
Könnte ich aber, ne, da muss ich aber sagen an Bernals Stelle, okay, dann ist, ich bin sehr jung, dann ist das so, dann habe ich jetzt aber auch wirklich einfach in dem Moment Pech gehabt. Der Sturz hat einfach diese Konsequenzen, also dieser Trainingssturz mit Schlüsselbeinbruch. Ich habe noch meine Jahre, wir hatten einfach eine Abmachung vorher und die gilt es jetzt auch einzuhalten. Und also dann, ich halte ihn auch eigentlich so für den, was man mitbekommen hat, für so einen fairen Sportsmann oder so, der sagt, ja, alles klar, habe ich echt Pech gehabt, einfach. Ne,
ja, aber vielleicht lässt sich das ja gar nicht vermeiden. Vielleicht ist er ja einfach zu stark für Froome und Thomas.
Ja.
Aber das werden wir dann zu einem späteren
Das werden wir zu gegebener Zeit ausführlich
noch sehen. Worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, das ist vielleicht, könnte ich mir auch gut eine Allianz vorstellen, wie gesagt, von diesen Bergfahrern gegen die Zeitfahrer, dass dann beispielsweise ein Team Movistar mit einem Team Bahrain Merida, das nicht so super besetzt ist und mit Mitchell und Scott auch zusammenspannt gegen Dumoulin und Roglic. Wäre denkbar, weil Movistar beispielsweise, die sind in den Bergen auch ziemlich gut besetzt mit dem Amador, Landa, Carapaz, der im letzten Jahr schon Zweiter im Kampf um die Nachwuchswertung war. Also den würde ich auch auf dem Schirm haben für die Gesamtwertung. Ja, also, aber du hast vorhin beispielsweise Nibali als Favoriten genannt. Also, ja gut, der ist, war von der Grand Tour noch nie so gut in Form in den letzten Jahren wie vor dieser, aber ich finde, das ist ähnlich wie bei Primož Roglič. Ist vielleicht schon ein bisschen zu gut in Form. Also rechne ich eigentlich nicht mehr mit in Richtung Podium, zumal die Mannschaft halt gegenüber den anderen auch ziemlich abfällt. Also du hast für die Berge maximal Pozzovivo und Caruso als sehr gute Helfer dabei und na, da ist doch der Spielraum recht begrenzt. Und wie gesagt, so wenn ich dann noch in Richtung Top 5, Top 10 mit auf der Rechnung hätte, Ilno Zakarin, Team Katjuscha Alpecin, wäre noch einer. Aber
darf ich nochmal kurz zu Nibali zurück? Ich würde mal, ich glaube, dass ich so ein, also vielleicht bin ich da jetzt auch wieder romantisch, ne? Aber dass ich so ein Nibali, wenn er jetzt wirklich so seine, also das klingt jetzt sehr pathetisch, gebe ich zu, ne? Aber wenn der jetzt so als einziger italienischer Mitfavorit, dann auf einmal, warum auch immer, in den ersten Wochen, in der ersten Woche beim Einrollen gute Beine bekommt und dann in einer guten Position ist und alle Tifosi hinter ihm stehen, ich glaube, dann kann er auch in so einer Situation über sich hinauswachsen. Also das wäre so etwas, was ich mir wünschen würde. Also vielleicht machen wir am Ende nochmal, wenn wir unsere Tipps, ne, haben wir immer den Tipp, der es wird und den Tipp, den man sich wünscht. Also das fände ich einfach eine sehr, sehr schöne romantische Geschichte.
Ja, und ich würde sie mir auch wünschen, aber ich glaube einfach, also das kommt mir ein bisschen spanisch vor, erstmal mit dieser super Frühform. Also vielleicht schon ein bisschen, also wenn man sich die Vorbereitung für auch die Grand Tour-Siege anguckt, dann war er da noch nicht so gut in Form kurz vor dem Rennen. Aber gibt ja auch das Gegenbeispiel, wie beispielsweise Chris Froome oder Bradley Wiggins, die von der Dauphiné durchgezogen haben bis zum Tourende. Also es geht natürlich auch.
Ja.
Und
okay, ich habe dich unterbrochen, als du noch so den erweiterten Favoritenkreis erklären wolltest.
Beispielsweise die Mannschaft Bora Hansgrohe, haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen. Rafael Majka, Davide Formolo sind zwei ganz, ganz interessante Leute für die Gesamtwertung. Formolo, der im letzten Jahr meiner Meinung nach viel weiter hätte vorne landen können, dann hätte er dann nicht diesen schlechten Tag am Ätna gehabt. Und ja, auch Maika hat sich in einer super Frühform präsentiert bei der Tour auf die Alps. Also ist auch ein Kandidat für die Top 10 mit Sicherheit. Und einer von den beiden, könnte ich mir auch gut vorstellen, wird auch aufs Bergtrikot fahren.
Und vor allen Dingen auch diese Doppelspitze natürlich immer für, auch wenn für die anderen Fahrer dann etwas schwieriger machen. Wobei ich nicht glaube, dass jetzt ein Primož Roglič sich groß Sorgen macht wegen Davide Formolo. Im Moment zumindest noch. Also
ja, da sehe ich bei Lüttich, die beiden,
leider Gottes doch noch ein bisschen. Ja, trotzdem, das ist nochmal was anderes, glaube ich, als jetzt so eine Nummer, den ganzen Giro. Wen hatten wir noch?
Noch so ein Favorit, der
Bob Dschungels.
Ja, das ist auch ein super Zeitfahrer, aber nachdem er jetzt bei den Frühjahrsklassikern da auf dem Kopfsteinpflaster schon so vorne rumgedüst ist, weiß ich nicht, ob er jetzt den Formaufbau dann nochmal so hinkriegt zum Giro hin. Und ja, aber wie gesagt, im Prinzip würde ich die Favoriten, wenn ich sie abstufen müsste mit Sternen, würde ich sagen, 5 Sterne Roglic, Dumoulin, Yates, 4 Sterne Nibali und Lopez.
Mhm.
Und so Favorit eigentlich auch, so ein Favorit der Herzen ist eigentlich Mikel Landa, weil der hat eine super Form, also der hat jetzt vorgestern war das, bei der Asturien-Rundfahrt alles in Grund und Boden gefahren und ist jetzt auch das Vertragsjahr bei ihm, das muss man auch immer sehen, bei einem Fahrer, wenn das Vertragsjahr ist, werden oft die besten Leistungen erbracht und wow.
Und Landa hätte es ja auch irgendwo nach dem vielen Trara und Verletzungen und so weiter und so fort, also der hat es ja nicht immer einfach gehabt, um es mal so rum auszudrücken. Ne? wäre jetzt auch ein Fahrer, dem man es durchaus gönnen würde, wenn er mal
mit Sicherheit
in so eine Situation kommen würde.
Ja, und wo ich gespannt bin, also jetzt, das ist irgendwie auch eine komische Situation, wie wir es schon gesagt haben, beim Team Ineos. Zunächst stand da noch beispielsweise in Ivan Ramiro Sosa auf der Startliste, auch ein ganz, ganz hoffnungsvolles Nachwuchstalent, ist jetzt aber auch wieder verschwunden von der Startliste. Also wenn die den noch dabei hätten, würde ich den auch noch als Dark Horse vielleicht nennen.
Ja, also wie soll man sagen, also es ist eine ganz große Wundertüte, vieles dabei. Aber dann lass uns doch jetzt mal bei den Favoriten jetzt mal hier Ross und Reiter nennen, wie man sagt. Wer ist dein Favorit für den Gesamtsieg? Punkt A. Und wer ist der, dem du am ehesten die Daumen drückst? Also Sieger. Ich führe übrigens an dieser Stelle kurz erwähnt, ich werde es wahrscheinlich noch einlegen, bevor die Folge veröffentlicht wird. Aber wir machen das auch wieder so, dass wir einen Tipp sozusagen, jeder einen Tipp eintragen kann. Und da werden wir es auch diesmal machen, dass sozusagen realistischer Sieger, also wem man glaubt, dass es gewinnt und wem man am meisten die Daumen drückt im Sinne von dem wird man es gönnen, für den wird man sich freuen. Das muss dann ja nicht übrigens, also das sollte dann aber auch schon einer sein, der jetzt so, wo er auch realistisch dann davon ausgeht, dass er gewinnt. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt, keine Ahnung, der Fahrer, der Busfahrer vom Team Sunweb, ne, dem wird man auch gönnen, aber ist jetzt eher unwahrscheinlich. Ne? Also ich fange mal an mit meinem, beim letzten Mal, wer hat beim letzten Mal gewonnen, du oder ich? Beide versagt.
Das kommt drauf an, welches letztes Mal.
Aber beim letzten Mal tippen.
Was war denn das?
Du hast tendenziell schon immer besser getippt, dann fang du mal an.
Boah, ich schwanke, also ich würde sagen, Sieger.
Ich schwanke auch übrigens.
Entweder, ich hätte jetzt vor 5 Minuten vielleicht noch sicher gesagt Roglic, aber wenn ich sehe, wie Simon Yates im letzten Jahr gefeuerwerkt hat in den Bergen, würde ich sagen, also Roglic oder Yates Sieger.
Okay. Ich sag Tom Dumoulin. Ich habe geschwankt zwischen Roglic und Dumoulin und ich sage Dumoulin aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass er der Erfahrenere ist von diesen dreien. Und diese Erfahrung, auch wenn er vielleicht das nicht das allerbeste Team um sich herum hat oder wenn er nicht das nicht in die Rundfahrt reingeht, wie es jetzt ein Bernal hätte können aufgrund dessen, was um ihn herum ist. Ich glaube, dass Dumoulin diese Saison, er hat doch relativ wenig gefahren, aber ich glaube, das funktioniert da alles sehr, sehr systematisiert. Und ich glaube, der weiß ganz genau, was er tut. Und dieser 50. Platz bei Lüttich, Bastoni Lüttich, Manan Sanremo, 11. Und das sind alles immer so Sachen, der ist gut dabei und ich glaube, der hat sehr, sehr gut trainiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der das Ding abschießt.
Ja, wäre dann also zweiter Giro-Sieg schon.
Genau, ne, also und das, er kann gut Zeit fahren, er kann gut die Berge. Also einmal, wir haben jetzt Yates und Dumoulin. Und wem drückst du die Daumen am meisten?
Natürlich Nibali.
Ja, gut, da sind wir dann einer Meinung. Landa wäre für mich da aber sehr, sehr, sehr nah dran aufgrund der Geschichte und dem, was ihm alles schon
ja, bei mir auch, ist. Klar. Wäre natürlich noch schöner gewesen, hätte er Valverde noch mit im Team gehabt.
Wäre noch schöner gewesen, wenn er Italiener wäre. Also ich bin ja frei von jeglichen nationalen Vorurteilen.
Ressortiments.
Aber, ja genau, aber ich finde es immer schön, wenn man als, wenn man sozusagen, ja, da als Einheimischer damit fiebern kann und dann auch einen Fahrer hat aus dem eigenen Land, wo man vielleicht dann ein bisschen mehr die Daumen drückt als anderen. Ja.
Ja, und wenn ich es jetzt.
Das war's eigentlich, ne?
Und wenn ich es jetzt richtig sehe, wenn wir noch ein bisschen auf die Deutschen eingehen.
Ach so, ja, können wir.
Christian Knees.
Ich hab nur noch,
ja,
ehrlich gesagt,
in diesem vorläufigen Aufgebot, hä?
Wer?
Christian Knees.
Ach so. Ja, das hat mich, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich hab noch nicht so richtig den Überblick über, also ich habe das Team Ineos, ich habe eben geschaut, habe aber nicht das gefunden, also den Nummerplan. Wundert mich ein bisschen, weil er war ja sonst der klassische Helfer von Chris Froome immer mit dabei, dass sie ihn da jetzt mitnehmen. Also ne, vielleicht macht er einfach, also ich glaube, dass man sich sehr, sehr wohl bewusst ist beim Team Ineos, welche wichtige Rolle Knies einnehmen kann. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn es jetzt nicht darum geht, dass es, also wenn sie jetzt nicht mit einem klassischen Ein-Mann-Leader ins Rennen gehen, sondern sagen, dass sie auf Etappensiege gehen, dass der Knies dann auch doch nochmal eine Trainingseinheit vor der Tour einlegen kann und nicht mitfahren muss. Kann ich mir gut vorstellen, ja, wenn ich jetzt auch gar nicht, ne, also das würde mich jetzt nicht überraschen. Ja, dann, wen haben wir noch? Schachmann-Ackermann.
Beispielsweise bei Lotto Soudal, Roger Kluge, der eigentlich die rechte Hand von Caleb Ewan ist und ihn da in den Sprints pilotieren wird. Paul Martens, mit Sicherheit auf den Flachetappen dafür zuständig, dass Primoz Roglic sicher im Ziel ankommt. Und dann natürlich beim Team Bora Hansgrohe, Rüdi Selig, Michael Schwarzmann, Pascal Ackermann. Pascal Ackermann haben wir schon gesagt, der hofft, mindestens eine Etappe zu gewinnen, traue ich ihm auch zu. Und dann wieder, wie im letzten Jahr, also zumindest jetzt in dieser vorläufigen Startliste, bei Arjen Desert Nico Denz dabei, der eine super Rolle gespielt hat im letzten Jahr beim Giro. Und auch beim Team Movistar noch Jascha Sütterlin mit dabei jetzt in diesem vorläufigen Aufgebot.
Ja, der sich da auch immer mehr zu einer, wie sagt man, unabkömmlich
macht. Hand war ja von Valverde bei der Flandern-Rundfahrt.
Ja, und ganz hervorragend da seine Arbeit gemacht hat. Bin jetzt mal gespannt, wie es mit ihm da weitergeht. Ne? Hat er nicht auch jetzt sein letztes Jahr? Tja, so vertragstechnisch?
Ja, genau.
Ne, also ich glaube, kann man auch gespannt sein, wo es...
Der hat keine Probleme, irgendwo unterzuschlupfen bei den Ergebnissen. Also 22. Flandern-Rundfahrt, 9. E3-Preis und vor allem, das ist er ja größtenteils dann teilweise auch Helfer gefahren.
Ja, ja, total. Also, ne, das ist so ein... Ich glaube, das ist so jemand, den man... ja, genau, 2019. Das aber könnte so ein Knies-Nachfolger ein guter werden.
Na, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass da ein großer deutscher Radhersteller Interesse hat, den in dem Team zu belassen.
Ah, so rum meinst du. Mm, ja. Ja, klingt gar nicht so unplausibel. Und also ich glaube, er ist auch so jemand, ne, der sieht, was... also ich kann mir gut vorstellen, dass er zu schätzen weiß, was man ihn da... Wann war das? 2014, auch schon vor 5 Jahren, sich ihn da hingeholt hat. Und also ich glaube, dass das Team Movistar bei allen möglichen Unzulänglichkeiten auch durchaus seine Vorteile hat für einen Fahrer, der selbstständig und ja, wie soll man sagen, selbstbestimmt arbeiten kann und dann mit guten Ergebnissen um die Ecke kommt, dass man da sehr viele Freiheiten haben kann.
Ja, also es war mit Sicherheit, ne, für ihn ein ziemlicher Kulturschock, als er aus dem Team Thüringer Energie zum Movistar-Team nach Spanien gegangen ist. Aber er hat das ja jetzt super sich da angepasst.
Ja, total. Also mehr als etabliert, kann man da ja nur sagen. Also,
und ist ja auch erst 26.
Ja, ja, also dass er in diesen jungen Jahren da rübergegangen ist, Hut ab. Und das war definitiv eine wirklich, wirklich gute und sehr richtige Entscheidung. Also das kann man nicht anders sagen. Alles richtig gemacht, klug gehandelt. Muss man ja auch einem jungen Sportler auch mal erstmal, muss ein junger Sportler ja auch mal hinkriegen. Ne? Damals übrigens bei Thüringer Energieteam mit Schachmann zusammengefahren. Auch eine interessante Randnotiz.
Ja.
Ja. War es das? Oder haben wir was vergessen? Also ich wüsste jetzt spontan nichts mehr, außer dass wir vielleicht noch darauf hinweisen sollten. Donnerstag ist, glaube ich, diese Präsentation wieder. Ne, Präsentation Giro. Bin ich mal gespannt. Also da gab es ja schon die kuriosesten Sachen, die da passiert sind. Wenn eine Präsentation in Google eingibst, ne, dann kommt natürlich auch wirklich eine dümmere Suche, kann man ja gar nicht eingeben. Präsentation Giro 2019. Ja, da kommt jetzt nur irgendwas von der Strecke vom letzten Jahr. Aber kann man gespannt sein auf die Präsentation. Immer eine schöne Sache. Und dann würde ich sagen,
ja, wir können natürlich noch darauf hinweisen, dass auch Velo Home an der Strecke stehen wird.
Ach, ja, Entschuldigung. Stimmt, das hatte ich jetzt, weil wir nur das eine Thema noch hatten, habe ich gar nicht mehr in den Ablaufplan geguckt. Genau, du bist zweimal da.
Genau, und zwar auf Etappe 13
13.
Und Etappe 14. Das wird sein am einmal dem 24. Mai und dem 25. Mai, nämlich am genau, Lago Cerro und dann auf der Etappe nach Courmayeur.
Ja, also Freitag, Samstag. Und weißt du schon genau, wo du sein wirst? Also hast du ja schon so ein Plätzchen ausgesucht? Also auch,
ich habe jetzt auch schon dementsprechend mich da domiziliert. Und zwar bei der Etappe Lago Cerro. Irgendwo natürlich am Schlussanstieg da. Keine Ahnung, also muss man gucken, wo man da am besten sich hinstellt. Aber ich werde auf jeden Fall diesen Col de Nivoli auch selbst dann mal in Angriff nehmen. Und auf der anderen Etappe dann natürlich am Colle San Carlo. Das ist geografisch gesehen, ja, ein Katzensprung eigentlich bis zum Ziel. Genau, und ja, vielleicht. Cool.
Mhm. Ja, also wenn jemand, wenn man jemand Lust hat, ich werde mal schauen, ob ich noch jemanden kenne, der vor Ort sein wird und wird da gegebenenfalls mal einen Kontakt herstellen. ja, also wie immer, ne? Also du, ich glaube, eindeutiger oder prägnanter kann man ja nicht zum Ausdruck bringen, wie radsportverrückt du bist, als wenn man mehrere Stunden in einer Hundehütte sitzt, dem Regen trotzend, übertrieben gesagt. Ich
hätte ja sogar
noch viel Spaß wünschen, weil ich weiß.
Einen Platz im Auto frei.
Ja?
Ja, ich habe jetzt extra ein Auto.
Also wenn jemand aus der Gegend. Aha. Also wenn jemand aus der Gegend München. Oh, ich hoffe, dass du. Hast denn genug Platz für das Fahrrad dann?
Ja. Also es ist auf jeden Fall ein Kombi.
Ah, okay. Ja, dann. Ja, ich hatte mal das Problem, dass ich ein Auto gemietet habe, mit dem Fahrrad, um mit dem Fahrrad zur RTF zu fahren, zu einer RTF zu fahren, die ein bisschen weiter weg war. Und der Autovermieter mir dann ganz fröhlich sagte, oh, ich habe eine Überraschung für Sie, Sie haben ein Cabrio. Und ich so, okay. Und das war dann so ein Fiat 500 Cabrio.
Nö, also das ist schon und vertraglich das war wirklich, verankert.
Ja, das war bei mir ein bisschen schwierig, dann das Fahrrad da rein zu brezeln. Hat geklappt sogar, ne, mit Verdeck auf und dann von oben reintun. Aber ja, okay, wenn du ein Cabrio hast, dann brauchst du ja keine, Quatsch, ein Cabrio, ein Kombi hast, dann brauchst du ja keine Sorgen machen. Ja, also wenn einer aus der Umgebung, ich sag mal so im weitesten Kreis München oder auf der Strecke von München nach Italien noch mitfahren möchte, sich zumindest in Radsportwissen, also du wirst noch einige Geschichten erzählen können da, also Fachsimpelei erwünscht, genau, Fachsimpelei ausdrücklich erwünscht, dann meldet euch gerne, dann wird das mit Sicherheit funktionieren und ein großer Spaß. Und du bleibst dann aber auch die Nacht über von Freitag auf Samstag, da hast du ja irgendwie ein Hotel gebucht oder so.
Genau, von Freitag auf Samstag.
In der Umgebung.
Von Donnerstag auf Freitag fahre ich ja hin und dann übernachte ich da und dann bin ich dann bei der ersten Etappe sozusagen und dann nochmal eine Nacht da, um zur zweiten Etappe zu kommen und abends dann wieder zurück.
Ah, okay. Ne, dann habt ihr jetzt auch schon mal die Eckdaten. Also Abfahrt wäre Donnerstag im Laufe des Tages und dann Zurückankunft am Samstag. Ebenso am späteren Abend, denke ich mal. Ach, bin ich zwar auch im Urlaub, aber bin ich auch ein bisschen neidisch. Das wird mit Sicherheit ein großer Spaß.
Na, da hast du vielleicht das bessere Wetter auf deiner Seite.
Das weiß ich nicht genau. Also in wir werden ja den Urlaub in Südfrankreich verbringen. Ja, also tendenziell kann ich mir schon vorstellen, dass es insgesamt hoffentlich ganz okay sein wird, da unten in der Camargue. Aber ja, wir werden dann auch nochmal einen Tag runterfahren. Habe ich heute dankenswerterweise von einem Hörer noch Tipps bekommen. Machen wir mal einen Tagesausflug noch nach Spanien runter. Und oder nach Katalonien, um genau zu sein. Aber gucken, das wird auch ganz nett. Aber ja, vielleicht nehme ich ja doch das kleine Mikro mit, dass wir so ein bisschen was aufnehmen können. Oder ansonsten, Chris, wir werden da mal gucken. Es wird leider nicht dann die gleiche Taktung geben können, wie wir es letztes Jahr beim Giro und Tour und Vuelta hatten. Das ist dieses Jahr unseren Urlauben geschuldet, aber ich denke, da habt ihr Verständnis für. Und wir werden es so gut es geht begleiten können, im Sinne dessen, dass wir, wie wir die Zeit dafür finden. Und ja, jetzt bleibt es nur dabei, dass ich euch ganz viel Spaß zum Start des Giros wünsche, dass wir uns am 16. wiederhören. Wir haben heute auch mal wieder nach längerer Zeit gestreamt. Das möchte ich jetzt eigentlich in Zukunft auch wieder öfter einführen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier hört und denkt, ach, das, also ihr müsst wissen, so ein Stream ist immer ein ganz kleines bisschen anders noch als die Sendung. Wir schneiden ja schon ab und zu hier mal ein bisschen was raus, meistens unschöne Stellen. Aber wenn ihr Lust habt, wir haben ja in letzter Zeit auch, so habe ich den Eindruck, relativ viele Neuhörer bekommen. Ne? Also wenn ihr euch da mal live mithören möchtet, das ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt einen Chat, wo ihr euch beteiligen könnt in der Sendung, also quasi noch direkt Einfluss haben könnt, wenn ihr möchtet. Und der Link zum Stream wird in der Regel so kurz vor der Sendung via Twitter und via Facebook rumgereicht. Könnt ihr euch aber auch so ansonsten relativ einfach merken. stream.studio-link.de und dann /Welle Home Podcast. Ansonsten einfach nochmal melden und in den Kommentar schreiben, könnt ihr mir den Link schicken, dann schicke ich euch den auch gerne zu. Könnt dann in den, wie heißt das nochmal hier, in den Favoriten speichern und dann ist das gut. Und dann bleibt es am Ende nur noch einmal Danke zu sagen an alle Menschen, die uns unterstützt haben, sei es jetzt durch eine Spende, durch einen Kauf über eine Amazon, über die Amazon-Seite, über PayPal, Überweisung, Patreon und alles, was es da so gibt. Vielen, 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 vielen Dank für alle eure Spenden, die uns das ermöglichen hier und ja, danke. Mehr braucht man da, glaube ich, und kann man auch gar nicht sagen. Wir sind immer wieder beeindruckt davon und wünschen euch einen schönen Giro. Tschüss.
Tschüss.